Hallo, liebe WMAF-Zuhörerin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des besten Podcasts in allen SeaWorld-Aquarien und Partnergeschäften. Es gab neulich eine Ausschreibung und Umfrage unter weltweit allen SeaWorlds. Die sind ja auch kritisch zu hinterfragen, aber sie haben auf jeden Fall viele Mitarbeiter, die sehr podcast-affin sind. Und da ist mit einer überwältigenden Mehrheit von 112% rausgekommen, dass WMAF der beste Podcast von allen sei. Den könnte man am besten hören während der Arbeitszeit, wenn man so das Aquarium reinigt oder während man die Haie füttert. Wäre es am allerbesten, WMAF zu hören, weil es so entspannt und der Fisch sich irgendwie besser werfen lässt und so. All diese Dinge kommen da wohl zusammen und wir nehmen diesen Titel sehr stolz an. Wir freuen uns und werden das natürlich demnächst auch aufs Cover schreiben, weil das eine besondere Ehre ist, dass wir da mit so einer überwältigenden Mehrheit, also dass sogar noch Leute von außerhalb dazugeholt wurden, damit man auf diese 112% kommt, das hat uns sehr, 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 sehr gefreut und ja, deswegen trotz aller Kritik an den Umgang mit Tieren in SeaWorld-Häusern ist das etwas, was wir gerne annehmen.
What's happening?
Jetzt, ich sehe viele erschrockene Gesichter unter den Kopfhörern an den Podcast-Abspielgeräten, weil viele Leute sagen, was, das war doch nicht Nils, was war das für eine Stimme? Wo kam die her? Wo kam diese liebliche Stimme her? Wo kam diese Stimme her, die nicht nur perfektes Englisch spricht, weil sie offensichtlich Amerikanistik studiert hat, sondern diese Stimme, die so gottesgleich klingt, die so klingt, als würde sie immer das Richtige sagen und als wäre sie so liebenswürdig wie so ein kleiner Welpe, der aus dem Karton in der Auslage einem in die Arme springt und sagt, nimm mich mit nach Hause. Und diese Stimme gehört einer Frau, die ich mit Worten schon gar nicht mehr beschreiben kann, zumindest nicht mehr mit vielen, um diese Folge zu starten. Deswegen begrüßen wir mit mir die zauberhafte, tolle, großartige Ehefrau Maria Lorenz, Maria Buckelberg.
Hi.
Hallo Maria.
Ich möchte mich ganz offiziell von allen SeaWorlds auf dieser Welt distanzieren.
Magst du SeaWorld nicht?
Ich finde alles, was Tiere gefangen hält, nicht so gut.
Ja, aber sind so SeaWorlds nicht auch, machen die nicht auch, lehren die nicht auch? Also ich finde, das SeaWorld Berlin, da hat man so, da ist so ein Stadtpanorama.
Wir haben SeaWorld? Ja. Ach ja, vorne am Alex, ne?
Genau, da gibt es so ein Stadtpanorama, so ein Querschnitt, also wie so ein Flussbecken in der Stadt aussieht sozusagen und dann kann man also durchgehen und sieht so, was unter Wasser ist, welche Fische hier so in heimischen Gewässern leben und so. Und
aber das kann man doch auch eigentlich ohne Tiere gefangen zu nehmen, oder?
Ja, aber so,
zeigen.
Dass man da so...
Ich bin auch total fasziniert davon, ich bin da auch ganz doppelmoralisch. Ich war vor 2 Jahren das letzte Mal auch in so einem, nicht SeaWorld, das hieß Aquarium San Diego, nicht San Diego, aber irgendwo außerhalb von Los Angeles mit meinem Bruder. Und das war auch ganz toll. Wir haben Quallen geguckt und so. Das ist natürlich, du hast natürlich recht, dass man insofern da Dinge sieht, die man sonst nicht sehen würde, weil ich wahnsinnig selten am Grunde des Meeres unterwegs bin. Aber richtig okay ist es wahrscheinlich.
Ich glaube, die Riesenkritik entzündet sich eher an diesen Shows.
Was ich wirklich nicht mehr mache, ist in Zoos gehen.
Ja.
Das mache ich nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal in einem Zoo war ich mit dir im Tierpark beim 5 Kilometer Tierparklauf.
Ja.
Und das mache ich auch nicht mehr. Auch in keiner anderen Stadt mehr.
Okay.
Aber Aquarien sind natürlich schon faszinierend, aber es ist natürlich das gleiche in Grün.
Wir waren ja auch da in Stralsund in diesem Aquarium mit diesem
Meeresdings.
Meeresdings.
Aber da geht's ja. Aber da waren auch Tiere?
Nur überall waren Aquarien. Oben gab's eine Pinguinfütterung.
Ach, das war da, ja. Ich habe das jetzt. Stimmt, du hast recht. Ich habe das jetzt gerade mit einem anderen Besuch durcheinander gebracht. Stimmt, du hast recht. Ich dachte gerade, das wäre nur so ein quasi. Ich weiß auch gar nicht. Ich würde das gerne alles rausschneiden.
Okay. Kommen wir zum Film, über den wir heute sprechen wollen. Ja. Und zwar geht es um etwas, was ich schlechter habe und du besser hast, nämlich die totale Erinnerung.
Aber bei mir auch schwieriges Thema. Ich glaube, wir funktionieren auch als Ehe unter anderem so gut, weil wir beide sehr gut vergessen können,
ja,
und einfach Gesprächsthemen für immer haben.
Ja, und weil auch oft irgendwie der eine sich an das erinnert, was der andere vergisst.
Ja, und dann werfen wir uns Gaslighting vor, ja, und dann wird der Rest gut des Abends relativ gut.
Ja, das stimmt. Wir haben das Remake, weil wir haben ja vor 2 Wochen schon das Original geguckt von
Paul Verhoeven. Genau, also wir werden jetzt das Original von 1990 und das Remake von 2012 vergleichen miteinander.
Ja.
Es macht also wahnsinnigen Sinn, das andere auch zu hören.
Absolut.
Oder zumindest solltet ihr euch darauf einstellen, dass ihr ganz oft denkt, hä, naja gut.
Ja.
Aber das ist vielleicht auch der ständige Gedanke als Hörerin von Wimaf. Hä? Aber gut.
Das kann ich mir auch gut vorstellen.
Darf ich die Eingangsfragen stellen, bevor wir zum Film kommen? Oder willst du noch was Technisches erklären?
Nö, hier gibt es keine Technik mehr von mir.
Hast du den hier jetzt gerade zum ersten Mal gesehen?
Nee, zum zweiten Mal.
Und ganz plain, hat es dir gefallen? Welchen fandst du besser?
Das Original.
Okay. Gut, dann können wir jetzt reingehen.
Ciao, Leute.
Es ist natürlich jetzt wirklich immer der Vergleich, ne?
Ja, also dieses Remake besticht dadurch, dass es vieles anders machen will und vermeintlich besser machen will. Ich glaube, man hat sich auch gedacht, ja, diese paar Logiklöcher, die gleichen wir jetzt aus.
Eine unserer großen Fragen aus der Folge von 2 Wochen wurde uns ja auch beantwortet.
Als da wäre?
Naja, was war er zuerst, gut, böse?
Achso, ja. Also das war offensichtlich so ein bisschen auch so der Antrieb dahinter, dieses Remake zu machen. Wir haben einen ganz anders wirkenden Hauptdarsteller. Statt dieses Muskelpaket Arnold Schwarzenegger wie im Original ist unser Hauptdarsteller hier der extrem attraktive Colin Farrell.
Der eine sagt so, der andere so.
Der ja nie so, der ist ja nicht so ein Muskelpaket, der ist zwar auch gut dabei, gerade in dem Film ist er irgendwie auch, hat er sich anscheinend noch ein bisschen hintrainiert, aber der ist halt nicht so ein Bodybuilder-Typ wie Schwarzenegger.
Hat ja auch einen ganz anderen Job, also ist ja eher quasi so detailingenieurig, anstatt irgendwie groß mit dem Presslufthammer unterwegs.
Ja, also er ist also so ein Fließbandarbeiter, ist er eigentlich, ist er jetzt auch
nicht. Ja, aber vor allen Dingen arbeitet er nicht mit Körperkraft.
Ja, das stimmt.
Meine ich.
Jetzt erstmal das Krasseste. Der Film fängt an mit einer Erklärung, wo man eigentlich schon denkt, ich mache jetzt einfach sofort wieder aus. Was ist denn das für ein super dämlicher Kack-Bullshit?
Die Prämisse.
Ich hasse die Prämisse von diesem Remake seit der ersten Sekunde.
Sag sie mal kurz.
Es gab einen Krieg auf der Welt, irgendwie im 21. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, der viel mit chemischen Waffen geführt wurde. Deswegen ist die ganze Welt im Grunde genommen verseucht, außer England und Australien, ausgerechnet. Und
England plus so ein bisschen Landmasse.
Ja, ein bisschen,
noch,
aber nicht viel. Und praktischerweise, muss man ja sagen, der Väterchen Zufall hat der Weltgeschichte da gut in die Hände gespielt.
Väterchen Zufall.
Liegen diese beiden Länder sich auf der Erde exakt gleich punktuell gegenüber, weswegen, klar, das ist natürlich der nächste logische Schritt, den die Menschheit dann macht, ein Tunnel gegraben wurde zwischen Australien und Großbritannien, der einmal durch den Erdkern führt und täglich Menschen aus Australien in die S-Bahn steigen, die sie durch diesen Tunnel in 10 Minuten nach England bringt, damit sie da arbeiten.
Ein großer Fahrstuhl namens The Fall verbindet diese beiden Orte auf der Welt, die einzigen noch begehbaren Orte.
Das ist so ein himmelschreiender Superscheiß-Prämissen-Bullshit, dass ich frage mich so krass, wie das in irgendeinem Studio, wie das jemandem hat durchgehen lassen.
Weil, also regst du dich jetzt quasi auf, weil es so wissenschaftlich unrealistisch ist oder weil es dir sozusagen zu herbeigeschuhhornt ist? Dass die auch zufällig sich gegenüberliegen.
Sowohl als auch. Also das finde ich, dieses Schuhhorning finde ich ganz albern, aber auch einen Fahrstuhl durch den Erdkern zu bauen, also ist einfach so ein super krasser Blödsinn und ich brauche ja keine realistische, ich weiß auch, dass es super krasser Blödsinn ist, Erinnerungen einzupflanzen oder
ja,
so, ne?
Ja.
Also es geht nicht darum, dass ich jetzt finde, dass der erste Total Recall ein blendendes, leuchtendes Werk an Realismus war.
Da hat man sich natürlich Aliens bedient. Ja. Also Aliens, ja, die was gebaut haben.
Genau. Ja. Aber das ist dann schon in seiner Gesamtheit so far out, dass ich das in, also innerhalb, ja, also einer filmischen Logik, in irgendwie, genau, akzeptieren kann. Aber hier so ein Technikfass aufzumachen mit so einem Fahrstuhl, der dann immer da. Und sind wir mal ganz ehrlich, der wurde vor allem deswegen erfunden, damit es diese eine Szene in der Schwerelosigkeit gibt, wo die dann irgendwie so gegeneinander fighten, weil man das dann so als Tool für diesen Fight hat, wenn man am Erdkern vorbeikommt und so. Ich fand das so, dieser Fahrstuhl, das ist, also es gibt so viele Gründe, warum der nicht gebaut werden würde. Und es ist jetzt nicht nur wissenschaftliche Gründe, auch finanzielle Gründe, auch irgendwie so diese Idee, dass Australien die Kolonie ist, war es ja übrigens auch früher, das ist dann so der historische Verweis, weil Australien war ursprünglich die Gefangenenkolonie von Großbritannien, da sind die alle so hin abgeschoben worden und so, und also, dass man das so, dieses Motiv aufgreift und jetzt mit so einer wissenschaftlichen Pseudo-Erklärung, die so, also es ist einfach so krass unlogisch alles, finde ich. Und es ist auch viel unlogischer als dieser Böse, wie dieser Oberbösewicht im Original Total Recall, der sagt, ich verkaufe Luft, weil die Leute auf dem Mars leben wollen. Das ist so eine super klare, einfache, aber als Motivation völlig ausreichende Supererklärung. Und hier wird dann irgendwie um diesen Lift, ja, wir müssen die Kolonie, das sind die Leute, die wollen von uns weghaben, hier ist die Elite und so. Das ist völlig unnötig verkomplizierter Hirnwichs. Deswegen fand ich es scheiße.
Ich stimme dir nicht zu. Ich bin großer Fan von diesem Fahrstuhl. Und finde auch, dass der in seiner Unwissenschaftlichkeit nicht sich unterscheidet von dem großen Gerät der Aliens, die mit Brennstäben den Gletscher wegschmelzen.
Ja, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Also wenn sie hätten sie einfach so eine Rakete, ich hätte sogar eine Rakete um die Erde, die jeden Tag 5-mal zwischen Australien und Großbritannien hin und her fliegt, das hätte ich sogar noch akzeptiert. Ja. Aber diesen Fahrstuhl durch die Erde finde ich einfach so ein super, finde ich eine dämliche Idee.
Ja.
Völlig bescheuert.
Ich fand das ganz cool. Also ich habe andere Probleme mit dem Film, also keine Sorge, dass ich den jetzt gut fand.
Ja.
Aber ich mochte diese Idee, weil ich auch die beiden Stationen, wo der Fahrstuhl immer aus der Erde geschossen kam, cool fand. Ich habe gemerkt in dem Film, dass ich extrem schnell zu beeindrucken bin mit diesen großen Technikoptiken. Erinnerst du dich an den Film 2012, wo die Welt untergeht? Und dann diese riesen Archen gebaut werden.
Eichinger, ja. Ja. Nicht Eichinger.
Nicht?
Wie heißt er denn?
Der andere.
Ja.
Roland Emmerich. Ja, Emmerich, ja. Ich dachte, ja, natürlich nicht Eichinger. Nee. Roland Emmerich. Und da gab es doch dann diese, keine Ahnung, 6 oder 7 Archen, ja, die gebaut wurden, ja, wo so ein Miniteil der Bevölkerung gerettet wurde.
Ja.
Und die hatten doch so eine riesen Docking-Stations, ja, quasi, von denen die dann losgelassen wurden.
Ja.
So eine Riesenscale-Technik, ja, beeindruckt mich immer. Ja. Gucke ich so gerne an. Deswegen mochte ich diese quasi beiden Kopfbahnhöfe, wo der Fahrstuhl dann immer sich einklingt und ausklingt, hätte ich noch stundenlang angucken können.
Finde ich, fand auch, dass die gut aussehen. Hätten auch Raketenabschussstationen sein können, wo die Rakete landet und startet.
Klar, aber ich fand diese Idee quasi cool, dass die sich ausklicken und der dann in den Erdkern reinfällt,
ja,
und dann sozusagen wieder rausfällt.
Aber ich finde, es ist ja eine Welt, in der, ja, wir alle so leben könnten, also eine durchaus realistische Zukunftswelt, jetzt theoretisch,
ja,
also,
ja,
Häuser sind aus normalem Beton gebaut, alles sind normale,
verstehe,
Rohstoffe, die,
verstehe,
wir auch haben, nur die Technik ist etwas weiter, es gibt, ja, Tattoos, die leuchten, aber selbst das ist wahrscheinlich auch nicht mehr weit und so weiter und so fort.
Genau.
Und aber es wird halt niemals, es wird niemals möglich sein,
durch den Erdkern, natürlich,
also eine Legierung, klar, zu finden, die das
total
aushält.
Und das ist natürlich auch total lächerlich. Ich bin aber an den Film, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber Total Recall, ich sag jetzt mal 1 und 2, so nenne ich die jetzt beide mal,
ja,
sind für mich beide lächerliche Filme, an die ich auch so rangehe. Das heißt, ich erwarte von dem Film nicht, ich erwarte, dass der in sich logisch ist, deswegen,
ja,
streiten wir uns auch darüber, wo kommt der Arzt plötzlich her und so.
Ja, ja, ja.
Ich erwarte aber nicht, dass irgendwas in der Technik, die ich sehe, sinnvoll ist. Ich erwarte, dass sie kreativ ist, und da bin ich quasi bei dir, wenn du findest, dass das nicht keine kreative Lösung ist, durch den Erdkern zu fliegen.
Ja.
Da stimme ich dir dann nur einfach nicht zu, weil ich fand's cool.
Ja.
Aber ich erwarte überhaupt nicht, dass das auch in irgendeiner Art und Weise realistisch ist.
Ja.
wirklich gar nicht, weil zum Beispiel, das hat der erste Teil ja einfach weggeblablat, wie kommen die denn die ganze Zeit immer so schnell hin und her zwischen Mars und Erde. Ja. Und da haben die sich hier zumindest Gedanken gemacht. Also auch wenn dir das Ergebnis nicht gefällt, aber wer weiß, was das Ergebnis gewesen wäre, wenn wir es beim ersten Teil gesehen hätten.
Ja, aber ich finde so, dass so, wie gesagt.
Ich fand auch die Idee eben cool, dass sich die Schwerkraft umdreht und dass das ganze Ding sich dann einmal so gedreht hat. Und dass es aber für alle schon so normal ist, dass er dann einfach nur so sein Buch wieder zurückzieht, ja, was ihm kurz aus der Hand fliegt. So, dass, also später natürlich bei der, ich stimme dir auch total zu, dass wahrscheinlich diese Kampfszene später, auf die wir dann noch zu sprechen kommen, in der Schwerelosigkeit, in der kurzen, so eine Basis war von so einer Idee.
Ja.
Aber mir hat die Szene am Anfang, wo diese Schwerelosigkeit so beiläufig passiert ist, weil das einfach alles Pendler sind, die das seit Jahren jeden Tag machen. Und dann hat sich ja das ganze Ding einmal umgedreht und ist dann sozusagen wieder auf der anderen Seite der Erde. Ich fand es gut. Ich gehe auch davon aus, dass es relativ schwierig wird, innerhalb der nächsten 40 Jahre was zu erfinden, was durch den Erdkern fahren kann, ohne dass die Erde komplett zusammenbricht und der Kern anhält. Das halte ich auch für ein Problem. Aber das habe ich von dem Film nicht verlangt.
Ja.
Du schon.
Ja, dieses Problem hätte ich jetzt auch nicht primär wichtig gefunden, aber dieses, dass der im Erdkern existieren kann, das ist für mich einfach. Ja.
Und du hast natürlich recht, dass diese Prämisse, also wie sie uns diese Vorerklär-Prolog-Situation natürlich total lächerlich war. Also erstmal auch, im Prinzip ist ja jetzt Australien der neue Mars.
Ja.
Nee. Genau. Doch.
Ja, im weitesten Sinne schon.
Ja, aber auch nicht so richtig.
Naja, es wird ja viel zusammengelegt in diesem Film. Was
es wird viel zusammengelegt. Ich habe auch eine Liste an Dingen, die ich bemerkenswert fand, dass sie zusammengelegt wurden.
Ja.
Weil ich fand es manchmal auch schlau.
Ich fand es auch gut. Zum Beispiel, was die Hauptgegnerin von Quaid betrifft. Wir haben natürlich auch wieder den Arbeiter Quaid. Also die Namen sind auch alle die gleichen im Grunde genommen.
Genau. Dämlicherweise, das habe ich halt auf IMDb gesehen.
Ja.
Im ersten Total Recall wird Laurie L-A-U-R-I-E geschrieben.
Ja.
Und in dem Teil L-O-R-I, wo ich dachte, okay, Leute. Also das fand ich dann lächerlich.
Ja. Ich glaube, am schnellsten könnte man abhandeln, was es für Callbacks zum ersten Teil gibt. Und da fallen mir eigentlich nur zwei ein. Nämlich einmal taucht auch die dreibrüstige Frau auf, natürlich, sonst wäre es kein Total Recall.
Wäre natürlich ein bisschen subtiler gewesen, wenn sie einfach im Hintergrund vorbeigelaufen wäre oder so.
Aber sie ist gut. Hier Informantin in diesem Fall. Und dann gab es noch eine Stelle, wo wir gesagt haben, oh, guck mal, klassischer Callback.
Ja, die Frau, also wir sehen die Frau mit dem senffarbenen Jackett wieder, die im ersten Teil, wo im ersten Teil dieser komplizierte Roboter, von dem wir gesprochen haben, in dem Arnold Schwarzenegger drinsteckt, beim Zoll quasi.
Genau.
Die gibt es hier wieder, aber er ist dann die Person dahinter.
Genau. Und genau, dann gibt es noch einen dritten Callback beim Kampf im Fahrstuhl. Kämpft er gegen Roboter, dem dann auch die Arme abgetrennt werden.
Genau, weil der Fahrstuhl durch einen Schacht reinfährt und dann nur die Arme. Genau. Das war auch ein Callback. Es gab schon auch mehr Callbacks wahrscheinlich.
Ja, aber das waren so die offensichtlichsten.
Genau. Für mich waren die offensichtlichsten. Ich nenne mal drei meiner offensichtlichsten Zusammenleger.
Ja.
Das ist einmal Laurie, was im Originalteil seine quasi Fake-Frau ist, plus der Bösewicht, der mit der Fake-Frau zusammen ist, sind in dem Teil jetzt hier eine Person,
genau.
Kate Beckinsale, übrigens auch die Frau vom Regisseur. Das Zusammenlegen finde ich gut.
Total, ich finde auch, total das hat extrem Sinn gemacht.
Wäre auch echt interessant gewesen im ersten Teil, wenn Sharon Stone das beides
wäre auch viel sinnvoller gewesen, hat man sich wahrscheinlich damals einfach nicht getraut, einer Frau so den Lead zu geben als Bösewicht.
Der Bösewicht muss ein Mann sein, genau. Dann wurde die Figur seines Arbeitskumpels und des quasi Realität hinterfragenden Arztes zusammengeworfen.
Ja, stimmt.
Die beiden wurden zusammengeworfen. Das ist eine Rolle, was ich auch völlig sinnvoll finde, ist völlig okay, weil dadurch, dass er ihn wiedererkennt, ist quasi der Hinterfrage-Effekt größer.
Das stimmt. Dadurch wurden aber hier quasi auch zwei Szenen zusammengelegt, nämlich im Original, wo er am Anfang auf seinen Arbeitskumpan trifft, der ihn dann von vier Typen vermöbeln lässt, und die Situation, wo er diesen Arzt trifft, sind hier zusammengelegt worden.
Genau, sozusagen. Genau. Und was ich auch noch eine sehr sinnvolle Zusammenlegung fand, ist, dass es gibt wieder das Schließfach, aber das Schließfach ist schon der Koffer und führt nicht zum Koffer. Ach das so. Fand ich auch gut. Ja. Weil das hätte man auch, das, also das finde ich auch total sinnvoll. Es sind quasi im ersten Teil zwei Schritte. Er kriegt das Schließfach an einem Hotel und da ist dann nur ein Zettel drin, auf dem der Name von Melinda draufsteht. Und über drei Ecken kriegt er dann auf einem ganz anderen Weg noch den Koffer. In dem Koffer ist dann die Videoaufnahme von sich selber, der ihm Tipps gibt. Und hier im neuen Teil kommt er zum Schließfach und in dem Schließfach sind schon diese ganzen Tipps. Ja. Das fand ich total sinnvoll.
Ja. Trotzdem muss er hier auch nach dem Schließfach noch ein bisschen auf Schatzsuche gehen.
Ja. Kann ich noch eine allgemeine Anmerkung machen, bevor wir jetzt in die einzelnen Details des Films gehen? Und vielleicht, eine Andeutung hast du schon gemacht, von der ich glaube, dass du mir zustimmst. Und zwar,
stört dich dieser Fussel auf meinem Pullover? Du guckst ja, glaube ich, die ganze Zeit.
Ein bisschen? Ich wollte nur wissen, was es ist. Findest du auch, dass dieser Film eigentlich hätte ein anderer Film sein können? Ich finde, ich habe das Gefühl, dass alle Callbacks und alle Zusammenführungen mit dem Original Total Recall nicht richtig nötig waren, sondern eher so reingedrückt wurden, wie zum Beispiel die Frau mit den drei Brüsten, dass irgendwer mal Mars sagt, obwohl es nicht um den Mars geht, dass man irgendwie dachte, warum habt ihr es euch nicht einfach gemacht und habt das als einzelnen Film dastehen lassen, weil diese Art von Film, von so Dystopie, dass nur noch wenige Bereiche und dass es dann so macht, bla bla bla, gibt es ja schon öfter und da hat ja auch keiner behauptet, es ist Total Recall.
Ja.
Also hast du, so ging es mir zwischendurch. Und was ich auch noch interessant, also da will ich gleich nochmal drauf zurückkommen, aber bevor ich es vergesse, auch noch interessant fand, was ich gelesen habe, ist, dass Minority Report in der Entwicklung damals eigentlich ein Prequel, also danach.
Ja.
Prequel dann, ne?
Das ist davor.
Also Sequel.
Ja.
Ein Sequel zum ursprünglichen Total Recall sein sollte.
Verstehe.
Auch interessant, ne? Na, egal, aber.
Also quasi Fanfiction, so wie 50 Shades of Grey ja Fanfiction von Twilight ist.
Ja, weil, also ich weiß nicht, ob man Fanfiction nicht nur die Sachen nennt, die Fans schreiben und nicht einfach ganz normale Drehbuchautoren, aber klar. Also dann ist vielleicht auch irgendwie, ja. Dann ist jeder zweite Teil jetzt Fanfiction?
Nö, gar nicht. Minority Report ist ja dann eben kein zweiter Teil gewesen, deswegen ist es ja dann Fanfiction, weil es quasi aus dem, mit dem Original als Motivation entstanden
jetzt
ist, aber dann doch was eigentlich.
Finde ich, macht übrigens
wurde.
Sinn.
Dass Minority Report eine Fortsetzung ist von Total Recall?
Weißt du, da ging es ja Sachen, die im Gehirn passieren und so anzapfen und ich fand auch bei Total Recall jetzt technisch tatsächlich eher bei dem Neuen waren immer ganz viele diese so Hologrammbilder auch so ein Thema.
Ja.
Na egal, auf jeden Fall fand ich das interessant. Aber findest du auch, dass es hätte vielleicht, wäre entspannter gewesen wäre, also Easy
absolut.
Hätte ein eigener Film sein können?
Total. Also es ist, wahrscheinlich hat man gedacht, den Fame vom Original nehmen wir noch mit.
Weil ich fand auch tatsächlich die Übereinstimmung zu wenig.
Das ist auch, eigentlich ist es auch eigentlich, wenn es jetzt nicht ausgerechnet Colin Farrell wäre oder so, ist es schon auch ein ziemlicher B-Movie. Eigentlich ist es ein ziemlicher Trash.
Ich fand ein paar Sachen richtig gut. Will ich mal vorweg nehmen.
Also es gibt dann, ich habe auch gar nicht so viele Notizen gemacht, weil ich irgendwann auch, mich hat es irgendwann auch ein bisschen gelangweilt, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ich fand es zum Beispiel interessant, es gibt ja dann da dieses Terminal, mit dem sie am Anfang, also er ist halt so Fabrikarbeiter, muss immer die gleichen Schrauben an so Polizeirobotern festmachen, er arbeitet in der Polizeifabrik, das fand ich irgendwie witzig, und muss immer die gleichen Schrauben an die gleichen Stellen bei Robotern festmachen, kriegt dann einen Azubi am Tag und sagt ihm, nee, du musst das so machen, weil guck mal, sonst haust du dir hier eine Schraube durch die Hand, guck mal hier auf meine Hand und so, ich habe auch so eine Narbe und so, hat eine wundervolle Frau, hat irgendwie
Kate Beckinsale,
ein von innen ganz schönes Apartment, lebt aber von außen, das sehen wir dann schnell, in so einer Art Chinatown Zukunfts...
Es soll irgendwie auch so ein Melting Pot sein, das sieht ja auch ein bisschen aus wie so Favelas teilweise.
Ja, genau, es sind quasi so Wohnelemente, die alle so dürftig aufeinander gestapelt sind, in die Höhe, in die Breite, sehr wucherig und aber immer so, man sieht so, das ist alles jetzt nicht statisch, hat da niemand mal so richtig drauf geguckt. Das ist wahrscheinlich alles nicht so richtig, wie man das eigentlich von allen Science-Fiction-Filmen kennt. Also so lebt ja jeder in so einer Science-Fiction-Welt.
Sieht ja auch so, also es hat mich sogar ein bisschen daran erinnert an Star Wars. Wie heißt der Ort, wo auch immer der Kanzler ist und so? Weißt du, diese Hauptstadt da, in der die immer rumhängen? In Episode 1, 2, 3. Vor allen Dingen 2.
Keine Ahnung, ist das Palpatine oder was? Nee.
Ne, Palpatine heißt ja Kanzler.
Ach
genau.
So.
Wo quasi.
Tatooine.
Nee, Tatooine. Wow. Okay. Tatooine ist es wirklich gar nicht. Tatooine
ist der
kommt,
Wüstenplanet. Ne?
Ja. Weißt du, es ist da, wo sie dann auch diese. Oder lass mich einfach auf die Szene kommen.
Ja.
Wo Ewan McGregor.
Podrace.
Nee.
Evox.
Wo Ewan McGregor und der junge Anakin, also als Anakin der Jugendliche
Hayden,
ist.
Hayden Panettiere.
Hayden Christensen.
Hayden Christensen.
Genau, Hayden Panettiere ist eine Frau.
Ist das nicht die Königin?
Ist auch nicht die Königin. Hayden Panettiere ist eine Frau, die in Heroes die Hauptrolle gespielt hat.
Und die jetzt mit dem Klitschko verheiratet ist.
Genau. Und
die hat die bei Star Wars mitgespielt?
Nee.
Hab ich die wahrscheinlich
das hast
Hayden
du ja
gerade
behauptet. Und Hayden Christensen wiederum ist der Typ, der Anakin Skywalker als Jugendlichen spielt und später auch den jungen Darth Vader.
Und der jetzt aber gar nichts mehr macht.
Doch, der macht auch Sachen, aber die kriegt halt keiner mehr mit.
Ja.
Du meinst Prinzessin Amidala? Weiß ich jetzt nicht genau.
Ja. Wer ist das nochmal?
Natalie Portman.
Die mit den Hörnern, ne?
Ja. Aber nicht im wahren Leben.
Nee, dieses
da hat
Hornkostüm.
Sie die nicht.
Ja, dieses Hornkostüm hat sie da drauf.
Genau. Das ist eine ihrer königlichen Kleidung.
Ja, ja.
Und da gibt es irgendwann mal so eine Verfolgungsjagd, weil es einen Anschlag gibt auf Prinzessin Amidala und da fahren die sozusagen auch. Und da sieht man, dass die Stadt, in der sie mit diesen kleinen Raumschiffen herumfahren, die so Autogröße haben, mega tief ist. Also,
so,
dass
ja,
sie
stimmt.
sich sozusagen
ja,
super weit irgendwo oben befinden und die Stadt geht tatsächlich, würde ich sagen, Kilometer tief runter.
Mhm.
Und ganz unten wohnen sozusagen die armen Menschen oder da ist sozusagen sind auch die Rotlichtviertel und so, ne? Da kommt ja auch keine Sonne hin.
Ja.
Und
braucht man im Rotlichtviertel auch nicht.
Und hier ist es auch so ähnlich, dass es so hochgebaut ist.
Ja.
Weil natürlich wahnsinnig wenig Platz nur noch auf der Erde ist, weil es ja nur noch diese zwei Bereiche gibt, die belebbar sind.
Ja.
Und ich fand, dass es total geil aussah, diese aufeinander gestapelten Blöcke, die einfach vermeintlich in der Luft schweben, natürlich mit irgendwelchen und ganz unten ist auch, es scheint auch immer zu regnen und ganz unten ist auch Wasser, was ich auch ganz interessant fand, also man ist so mit kleinen Bötchen unterwegs, sah fast so Venedig-mäßig aus, also man kann auch zu Fuß, aber es ist auch viel so Kanäle und dann stapeln sich sozusagen diese Wohnblocks so eigentlich wie Favelas hoch, Favelas sind ja auch oft so an den Bergen aber ohne Berge.
Aber hatte ich das nicht nervös gemacht? Du bist ja jemand, ich stapel ja oft und gerne Dinge, um sie irgendwie aus dem Weg zu haben und du wirst jedes Mal wahnsinnig nervös.
Hm.
Hatte ich das in dem Film nicht nervös gemacht?
Nö, weil ich habe eine Menge Säulen gesehen und ich wusste auch, dass es fiktiv ist.
Auf jeden Fall was.
Aber es hat mir gefallen, will ich sagen. Ich fand die Optik cool.
Ja, ich fand es auch ganz cool. Ich fand es aber ein bisschen unoriginell auch. Also weil ich fand es direkt zu so Blade Runner und Akira und so. Das gibt's seit 30 Jahren sehen die überall.
Und oder weißt du, wo es auch so war fürs Element?
Genau, total. Es war wirklich extrem chinesisch alles, also ganz viele chinesische Schriftzeichen überall und so, was wahrscheinlich die innere Logik der Set-Designer ist, dass gerade Australien, als dann die Welt untergegangen ist, vor allem ganz viele Chinesen da so hingeflohen sind, weil das ja quasi direkt da um die Ecke ist.
Es war auch im ursprünglichen Drehbuch hieß es nicht Kolonie, sondern New Asia.
Ah ja.
Aber sie wollten es quasi diverser halten.
Ja.
Und deswegen habe ich es dann einfach Kolonie genannt.
Verstehe. Na, auf jeden Fall so, das fällt auf jeden Fall sehr auf, finde ich, dass da so viel auch asiatische Schriftzeichen, also nicht nur chinesisch, ich glaube, da waren noch ein paar japanische Schriftzeichen und so überall, aber das ist da sehr dominierend im Stadtbild.
Genau. Und man muss sich im Prinzip vorstellen, dass die Leute, die da wohnen, also oder ein Großteil der Leute, die da wohnen, jeden Tag zur Arbeit pendeln mit diesem riesen Fahrstuhl, der einmal durchs Erdinnere fährt, bis nach die Vereinten Britischen irgendwas hieß, das habe ich vergessen, und da arbeiten gehen, wobei ich auch sagte, aber wäre die Industrie nicht auch in der Kolonie, also das fand ich schon komisch, dass uns gesagt wird, die Fabrik ist jetzt nun gerade da, wo die Reichen leben, aber gut.
Ja.
Und deswegen fährt Colin Farrell und sein Arbeitskumpi, ich glaube Harry oder Henry oder so, fahren die jeden Tag mit diesem Fahrstuhl.
Ja.
Der angeblich 17 Minuten fährt, was ich okay finde, auch wenn es mir ein bisschen kurz vorkommt. Was ich aber nicht okay finde, ist, dass wir sozusagen in die Fahrt einmal reingucken, kurz bevor der im Erdkern umgedreht wird.
Ja.
Und es ist dunkel und über die Hälfte der Leute da drin schlafen.
Ja.
Oder und ein paar lesen auch, Colin Farrell liest, um uns zu zeigen, das ist hier so alltäglich, keiner beachtet es mehr.
Ja.
Aber niemand, der weiß, dass er 17 Minuten reist, schläft.
Ja.
Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Der hat mich ähnlich kirre gemacht wie Arnold Schwarzenegger mit seinen kleinen Schälchen für seinen Smoothie, den er nicht leer macht.
Ja.
Niemand, der weiß, ich fahre jetzt 17 Minuten, schläft.
Ja, aber das Boarding, Onboarding, Offboarding und so, das dauert alles ewig lang.
Nein. Als sie sich hinsetzen, als alle gerade ihren Platz finden, geht's los.
Ich glaube, man kann nicht schlafen, während man, wenn man zwischendrin schwerelos wird. Ich glaube, das geht so auf den Körper und ist so anstrengend.
Dass eigentlich ist es ja ein bisschen wie in einer Achterbahn schlafen.
Genau.
Hm.
Das kann man, glaube ich, gar nicht.
Ich fand es jedenfalls
ich fand, was
interessant.
Mich, was ich bescheuert fand, war, man sieht dann, wie sie da in den Fahrstuhl gehen. Oder in The Fall, wie sie einsteigen und dann aussteigen in England und dann da rumlaufen und so. Und da sieht man dann so Tafeln, Terminal 2, Terminal 3 mit so riesen Timeschedules drunter. Und der fährt halt einmal hin und her. Also es gibt ja nur den einen Fahrstuhl, es gibt ja nicht mehrere Fahrstühle. Wieso gibt es dann da so ein Timeschedule so ein langes? Das macht irgendwie gar keinen Sinn.
Also ich gehe schon mal davon aus, dass wir haben ja auch Züge gesehen, sehr viele. Dass dann von dem Terminal Züge in alle möglichen Richtungen quasi in der auf dem jeweiligen Kontinent
Verstehe.
Fahren. Also dass das ein Verkehrsknotenpunkt auch für andere Verkehrsmittel ist.
Ja.
Nicht nur für den Fall.
Ja.
Aber mir ist es auch aufgefallen. Kurz nochmal zu seiner Wohnung. Die ist ja relativ groß.
Ja.
Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass er arm ist.
Ja.
Aber sie bezeichnet es ja als quasi so ein armes Drecksloch.
Ja.
Und ich habe dann wirklich überlegt, ob das Set-Design oder die Menschen, die den Film gemacht haben, uns das als ärmliche Verhältnisse zeigen wollten. Weil es natürlich auch alles so ein bisschen dunkel und huschelig war. Aber ich war mir nicht ganz sicher.
Naja, es ist auch eine Einzimmerwohnung. Also es gibt ja nur den einen großen Raum. So, ich meine.
Aber schon groß trotzdem.
Ja, aber.
Wie so ein großes Studio.
Na.
Ja, weil du auch gesagt hast, es ist so ganz nett eingerichtet.
Ja, ich finde es auch ganz
nett. Ich fand es auch ganz cool, ehrlich gesagt. Ich fand auch diese, ich habe mich gefragt, es gibt ja so Kühlschränke, gibt es ja auch schon, ne?
Mit so
digitalen Displays als Tür. Das fand ich ganz cool.
Aber ich glaube, dass sozusagen sich gut oder sich schön oder schick einrichten hat ja erstmal in allererster Linie nichts mit Geld zu tun. Man kann sich auch mit wenig Geld schon irgendwie ganz schick einrichten und so. Deswegen finde ich, steht das nicht im Widerspruch.
Ein großer Unterschied zwischen den beiden, also die Prämisse ist natürlich die gleiche. Er hat eine wunderschöne Ehefrau, denkt, sein Leben ist toll und schon seit Jahren so.
Ja.
Bis dann später rauskommt, die Frau ist natürlich fake und sie kennen sich erst seit ein paar Wochen.
Ja. Nachdem er bei der Firma Recall war und sich eine schöne Erinnerung hat geben lassen wollen, in der er Geheimagent ist. Das ist hier ja auch.
Ja, ja, genau. Danach erfährt er das, meinst du?
Ja,
ja, genau. Ja, richtig. Ja. Der Unterschied, was ich ja beim ersten Teil bemängelt habe, ist, dass wir es hier nicht wissen, bevor es nicht passiert. Also Kate Beckinsale, die Schauspielerin, die Rolle, wie heißt sie? Lori.
Ja.
Gibt es nicht weg, bis es nicht passiert.
Ja.
Das finde ich gut.
Ah ja.
Also, dass sie nicht, wir haben ja sofort in der zweiten Szene im alten Total Recall die Andeutung gesehen, dass mit Laurie was nicht stimmt.
Ja.
Und das war hier nicht und das fand ich gut.
Also sie hat es hier auch ganz cool gemacht, weil sie ihn dann so umarmt und sagt, ach komm her und so und dann versucht zu erdrücken.
Ja.
Das fand ich irgendwie ganz
cool. Das war so sneaky, ne?
Ah, ja.
Und ich fand es auch cool, weil man damit in dem Moment überhaupt nicht gerechnet hat und weil es auch vorher keine bedrohliche Musik oder so gab. Ja. Also das kam echt so aus einer netten Umarmung heraus, wirklich aus dem Nichts, hat sie versucht, ihn zu erwürgen, als er ihr sozusagen erzählt hat, ich war gerade bei Recall, wollte eine nette Urlaubserinnerung oder irgendwie eine nette Erinnerung haben. Plötzlich kam Polizei rein und ohne zu wissen, was ich tue, habe ich die alle umgebracht.
Ja, genau.
Und sie ist erstmal noch so, ach, das bildet sie ein. Als sie aber merkt, nee, das ist jetzt, umarmt sie ihn und versucht, ihn dabei zu erwürgen.
Ja, das ist echt ganz gut gemacht.
Fand ich auch.
Und dann kommt auch so eine gute Verfolgungsjagd, die fand ich irgendwie auch ganz spannend, schöne Actionsequenz durch diese Favelas, wo er irgendwie durch Fenster springt, auf Balkons springt, zwischen den Häusern hin und her und sie ihm irgendwie die ganze Zeit hinterher. Auch im Remake ist der Bösewicht-Charakter, wir wissen ja jetzt, dass sie sozusagen beide Charaktere auf einmal ist, sehr gnadenlos und schießt jeden Zivilisten über den Haufen, schießt wie wild in der Gegend rum, einfach um ihn zu erwischen. Das wird uns hier auch direkt, glaube ich, am ersten Balkon, da sitzt jemand, den sie auch dann einfach abknallt, weil sie daneben schießt und sagt, ach scheiße, und dann weiter hinterherläuft und weiter schießt, dass da Menschenleben gar nichts für sie zählen und sie so gnadenlos ist. Das
total.
Ist irgendwie sehr
ehrgeizig.
Ja.
Sie ist sehr ehrgeizig. Recall übrigens, die Recall, die Firma, sieht auch wirklich ganz anders aus.
Ja.
Also sieht so ein bisschen aus, hat so die
Ästhetik.
Ja, wie so ein Puff und natürlich mit diesen sehr viel chinesischen Kulturelementen, aber auch also eine riesen Buddha-Station und so. Buddha-Station.
Ja.
Und wirkt und auch sehr dunkel.
Ja.
Es war ja beim ersten Teil noch so ein sterile, wie so eine Art
Labor.
Ja, genau. Ja. Jetzt ist es einfach wirklich wie so ein Hinterzimmerpuff irgendwie.
Ja.
Wobei, das ist ja auch irgendwie blöd gesagt, aber es ist auf jeden Fall erstens ein bisschen geheimer, also alles mehr so hinterzimmerig, viel dunkler und dann natürlich alles irgendwie sehr, auch irgendwie sehr, fast so ein bisschen
zwielichtig.
Ja, und es ist ja auch in der Kolonie, also es ist ja nicht, Recall ist nicht irgendwie offensichtlich nicht so eine, und es wirkt, ich fand die Ästhetik so ein bisschen wie bei Dr. Strange, wenn er in der Ausbildung ist.
Okay.
Daran hat es mich irgendwie erinnert.
Achso, ich habe jetzt gerade, den Marvel Doctor Strange.
Ja.
Ich habe jetzt gerade an diesen Schwarz-Weiß-Film mit
Dr.
Peter Sellers
Strange
gedacht.
Love.
Ach, das war Strange Love, genau.
Aber das fand ich immer interessant. Also, das ist so ganz anders aus. Und auch so die Leute, die da arbeiten, sehen so ganz anders aus. Also, es wirkte wirklich viel mehr so, wie ich gehe mir mal im Hinterzimmer was zu kiffen kaufen.
Ja. Was zu buffen.
Was zu buffen, Entschuldigung. Ja.
Ja, und dann ist er eben zu Hause und dann ist irgendwie klar, also dann verfolgt sie ihn und dann ist er in Gefahr. Das Peilsender-Problem, das wir aus dem ersten Film auch noch kennen, wo sich Schwarzenegger das aus der Nase einen Ball geholt hat mit einer Spezialwaffe, ist in diesem Fall ein Handy, das in die Hand eingelassen ist, was irgendwie ganz cool ist, weil man dann so mit der Hand telefonieren kann. Die Hand leuchtet dann so, die Handfläche.
Mhm.
Und ihm wird dann irgendwann klar, dass er das loswerden muss. Ich glaube, das sagt ihm auch jemand, den er anruft irgendwie.
Und der muss, also du hast im Prinzip mit diesem Handy zwei Optionen. Entweder du hältst dir die Hand so ans Ohr und telefonierst dann so, oder du hältst die Hand gegen eine
Glasscheibe
deiner Wahl, Hauptsache Glas, und kannst dann face telefonieren mit der Person. Also siehst dann das Display und die Person, solange du die Hand an die Scheibe hältst, an der Scheibe.
Cooles Gerät.
Ich fand's auch cool. Hat mir gefallen. Und da hat er, wir erinnern uns an den ersten Total Recall, wo er in dem Hotelzimmer ist und sozusagen ein vermeintlicher alter Freund ihn anruft und sagt, was er tun soll, eben zum Beispiel, dass er sich das Handtuch um den Kopf legen soll, hat er jetzt hier auch wieder und der sagt ihm, du musst dieses Handy loswerden.
Ja. Und dann macht er sich, steckt eine Flasche kaputt und schneidet sich mit der Scheibe in die Hand und zieht das einfach aus seiner Hand raus.
Das sind irgendwie so eine Aneinanderreihen von so kleinen Mikrodingern und ein paar Kabeln und so und schenkt es dann irgendeinem Dude, der es unbedingt haben will.
Genau. Wobei ich mich bei dem dann immer frage, weil der Typ sagt, boah, das ist ja mega geil, kann ich das haben und so, und dann gibt's ihm das. Und dann frage ich mich immer so, wie kriegt er das denn, wie glaubt der Dude denn, dass er das jetzt in seine Hand kriegt?
Ja.
Müsste er ja auch aufschneiden und
reinschieben. Aber wahrscheinlich ist die Technik teurer, als das einpflanzen lassen. Oder er denkt es halt quasi verkaufen zu können.
Ja, aber wie kriegt man das in die Hand?
Aber es wurde ja irgendwann auch mal bei ihm eingepflanzt.
Ja, aber wir sehen keine Narbe.
Aber die Narbenverheilungstechnik in der Zukunft ist vielleicht besser.
Naja, das würde ich laut seiner Handfläche ja nicht so sagen.
Ja, das stimmt. Aber
wir haben übrigens vorher im Film gesehen, dass er mal in der Firma, er kriegt so einen neuen, wo er die Polizisten zusammenschraubt, kriegt er so einen Azubi an die Seite und er sagt, halt, nee, du musst das so machen, weil er muss immer nur zwei Schrauben festziehen. Und er sagt, du musst das so machen und so und die Hand nach außen halten, weil sonst donnert dir eine Schraube durch die Hand, dann hält er seine Hand hoch und dann hat er so eine Narbe in der Mitte seiner Hand, wo mal eine Schraube durchgedengelt wurde.
Das wirklich Problematische an diesen durchsichtigen Telefonen, die man gegen eine Glasscheibe hält, ja, und das fand ich schon immer bei der Idee von durchsichtigen Telefonen, ist, dass die Person, die dahinter steht, auch gucken kann, was du tust.
Ne, die Technik wäre ja dann so, dass du es von hinten eben nicht siehst.
Also in dem Film war sie so nicht.
Hat das jemand gesehen von hinten?
Nö, aber wir.
Wir haben es von hinten gesehen?
Ja, wir haben es von hinten gesehen. Also quasi einmal aus deiner Perspektive, ja, aber auch sozusagen durch die Scheibe von der anderen Seite, ja, haben wir es auch gesehen.
Stimmt.
Haben wir ihn doch die Hand so randrücken sehen und dann von der anderen Seite.
Ja, aber dann haben wir auch den Typen gesehen auf dem Bildschirm, ja, oder? Ah, ja. Ja, das ist natürlich problematisch, da muss man was machen.
Ja, auch, es ist auch laut dann. Also und ich glaube, wo wir alle richtig verrückt werden, ist, wenn an der Bushaltestelle drei Leute gerade mit der Hand an der Scheibe stehen und mit ihrer Oma telefonieren.
Ja, da findet man bestimmt einen Weg. Das gibt ja mittlerweile auch Kopfhörer, die man nur selber hört.
Würdest du das in der Hand haben?
Nicht so gern.
Nee, ich auch nicht.
Nee.
Das ist ja quasi das ultimative
Vielleicht könnten wir erstmal so eine Zwischenstufe mit Handschuhen einführen. Das wäre ja schon cool.
Findest du?
Ja.
So ein Telefon im Handschuh?
Ja.
Das heißt, immer wenn ich telefoniere, schwitze ich? Nee. Weißt du,
gelüfteter Handschuh mal wieder.
Weißt du, warum das nicht geht? Weil ich glaube, wir haben uns verabschiedet von der Zeit, in der man seine Arme überhaupt zum Telefonieren benutzt. Keiner will mehr seinen Arm so lange hochhalten, weil das ist anstrengend. Das tut weh. Deswegen gibt's ja die dein Gesicht. Deswegen gibt's ja die Kopfhörer.
Aber wenn die Leute FaceTime, halten sie auch das Handy hoch, um sich anzugucken.
Ja, darum die Zeiten.
Darum geht's ja hier so ein bisschen, die Hand hochzuhalten, um auf das Display zu gucken.
Ich hoffe, dass das ein kurzer Hype ist mit FaceTime.
Na?
Dass das sozusagen das als logische nächste Entwicklung ist, dass wir mit jemandem über ihn sehen telefonieren können und dass wir da aber das schnell satt haben, weil das braucht kein Mensch. Ich möchte hier on record gehen, offiziell FaceTime oder jede andere Voice-over-IP-Telefonieart, in der man den Gegenüber sieht, braucht kein Mensch. Zumindest nicht für private Zwecke. Ich sage nein, danke und ich würde mich da auch auf dem Ticket wählen lassen. Weil das ist absolut telefonieren war für mich immer der große Safe Space, bei dem ich irgendwie oben ohne auf der Couch popelnd liegen kann und in Ruhe ein Gespräch führen kann.
Kannst du auch bei FaceTime.
Ja.
Ist halt im Zoom-Call nicht so gut.
Ja, deswegen sage ich ja auch privat.
Ja.
Arbeitsmäßig, dass das jetzt gerade in Corona-Zeiten ab und zu sein muss, geschenkt. Wobei auch da kenne ich viele, die ihre Kamera nicht anmachen. Das finde ich völlig okay.
Ich meine, das Gute ist ja, du bist davor, glaube ich, noch relativ gut gefeit, dass sich so ein FaceTime als Standard zumindest in Deutschland durchsetzen wird, weil hier die Datenraten und die Glasfaserverbindungen immer noch so lächerlich scheiße sind, dass jeder sich immer fünfmal überlegt, ob er ein Bild zum Call dazu nimmt, weil sofort alles ruckeln lässt, was in der näheren Umgebung stattfindet.
Das stimmt. Aber ich wollte trotzdem nur mal on record gehen.
Maria?
Gesichtstelefonieren ist ein Hype. Der wird vorbeigehen und wir werden alle froh sein, dass wir es hinter uns haben.
Aber so Hologrammtelefonie, dass wir so im Raum stehen, uns gegenüber, das könnte, glaube ich, eine Sache werden. Aber da die Hologrammtechnik ist überhaupt noch wahnsinnig schlecht. Dafür, dass sie uns in der Zukunft immer so versprochen wurde, geht so hologrammmäßig fast noch gar nichts heutzutage.
Außer in so lustigen Telefonläden, wo es so Krimskrams gibt, hast du immer die Logos so als Hologramm mit, genau,
so einem Ventilator
an der Decke. Die haben es schon.
Die Technik scheint mir noch nicht so ausgereift.
Ja, aber ist schon geil. Ja, man sollte ja meinen, dass wenn man einige Personen oder auch Erzählstränge zusammenfasst, dass der Film dann knackiger ist.
Oh.
Nee. Hier ist jetzt genau das passiert, was ich gesagt habe, was es im ersten Teil glücklicherweise noch nicht gab, ist, dass es immer diese Redemomente, ja, gibt, genau, zwischendurch.
Genau. Da haben wir jetzt gesagt, wir machen den Film jetzt ein bisschen deeper durch die Zeit, die wir jetzt gewonnen haben und lassen die alle mal ein bisschen einen abquatschen und das nervt natürlich kolossal. Also es gibt dann auch noch ein paar Sachen, irgendwie, er kommt dann eben an dieses Schließfach, weil ihm wird dann auch die Nummer gesagt in diesem Call. bevor sich das Handy aus der Hand reißt. Und dann geht er in dieses Schließfach und findet da eben so ein paar Sachen, unter anderem ein Video von sich selbst, wie er sagt, wer er ist, aber in so einer bedrohlichen Situation, nicht so wie Schwarzenegger, du bist übrigens so und so, mach mal das und das, sondern wie er irgendwo im Labor steht, sagt, okay, du musst das und das machen und dann abgeführt wird am Schluss.
Und übrigens, immer wieder wird ihm gesagt, die Taste ist der Schlüssel.
Genau, die Taste ist der Schlüssel. Wir haben ihn auf Deutsch synchronisiert geguckt, wie Maria schon angemerkt hat, im Original muss der Spruch ja gewesen sein, the key is the key.
Was viel schöner ist.
Das stimmt.
Und auch viel verwirrender auf seiner Mysterien-Sache.
Genau.
Aber die Taste ist der Schlüssel, haben wir in Deutschland davon noch erhalten können.
Ja. Und er sagt immer die ganze Zeit, was für eine Taste, was für eine Taste. Und auf seiner Suche, also er, wie lernt er jetzt die andere Frau nochmal kennen?
Also ist es so, dass er dann irgendwie gefunden wird oder wie auch immer, jedenfalls neben ihm hält plötzlich ein Auto mit Jessica Biel drin.
Ja.
Sozusagen die Frau, die er auch immer in den Träumen sieht, weil das ist auch dem ersten Teil gleich.
Ja.
Und dann gibt es eine Verfolgungsjagd auf der Autobahn.
Auf dem Highway.
Auf dem Highway. Dazu habe ich auch ein paar Dinge
zu sagen.
Da
haben wir einiges zu sagen. Erstmal, Vorteil zum Original, bessere Autos. Sehen
viel
auf jeden
bessere
Fall besser
Autos.
Aus.
Sehen vor allen Dingen wirklich nach Zukunft aus.
Aber sehen halt auch alle, das wiederum Nachteil, sehen alle unecht aus. Alles CGI. Alle Autos sind animiert in diesem Film.
Ja.
Ja.
Ich fand die Autobahn absolut geil.
Auf dem Highway ist die Hölle los.
Ja, mehrere Sachen. Erstens, er muss ja mehr oder weniger fast während der Fahrt aufspringen. Also es muss sehr schnell gehen.
Ja.
Und der Sitz des Autos ist in der Tür.
Ja.
Das fand ich absolut geil. Habe ich total geliebt.
Wirklich?
Dass er sich quasi hinsetzt und ins Auto reinkommt, während er die Tür zumacht.
Warum findest du das gut?
Weil das so cool aussah. Weil das auch irgendwie, wenn es schnell gehen muss, total sinnvoll ist, wenn man sich quasi schnell in die Tür setzt und beim Zumachen dann im Auto sitzt.
Ja.
Als erst ins Auto reinzukriechen und dann hinter sich die Tür zu machen. Fand ich dynamischer und fand ich eine interessante Idee.
Glaubst du, dass das sinnvoll ist?
Natürlich auf keinen Fall.
Ja.
Weil dann müsstest du ja die Aufhängung der Tür viel Kräfte, das ist ja völliger Käse.
Ja.
Und jedes Mal, wenn du an der Autobahn schnell mal die Tür aufmachen willst, weil du zu weit weg von der Mautschranke rangefahren bist,
ja.
Nee, das ist natürlich Quatsch, aber ich fand es jetzt tatsächlich, sah es cool aus.
Okay.
Dann fand ich cool, mega cool sogar, die kleinen Fahrstuhlabfahrten,
ja.
Wo man, dass man die Autobahn wechselt, indem man links quasi, wie eigentlich das gleiche Prinzip wie jetzt bei diesen Parkhäusern,
ja.
Wo Autos in so kleine Fahrstuhlkabinen dann einfach irgendwo hintergefahren werden.
Ja.
Und so fährt man von der Autobahn ab oder wechselt die Autobahn, indem man, und die sind auch die ganze Zeit links, also du musst nicht irgendwo warten, sondern du kannst jederzeit abfahren.
Ja.
Und dann fährst du in so einen kleinen, wie so eine kleine Abfahrt auf so eine Rampe und dann wirst du runtergefahren zu dem nächsten Autobahn, wo du halt hin willst.
Ja.
Und das fand ich super cool.
Ja.
Und dann gibt's Autobahnen, wo du drauf fährst und dann gibt's Autobahnen, wo du dranhängst.
Ja.
Und das fand ich auch total cool.
Okay.
Dass es diese beiden Sachen gibt.
Okay.
Deswegen hat mir das total Spaß gemacht.
Ich muss auch sagen, diese Autos fahren alle auf so Düsen quasi, also schweben alle.
Ja.
Also es sind auch so hochgelegte Highways, auf denen sie da schweben.
Genau, ich glaube, auf den Highways ist das Prinzip vor allem magnetisch.
Ja. Es gibt auch noch, ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, wahrscheinlich, persönlich.
Also als sie über Kopf fuhren, auf jeden Fall.
Ja. Mhm. Es gibt auch noch normale Autos mit Rädern, aber die sind halt unten auf der Erde. Und
genau, das ist mir aufgefallen. Unten, also wenn man das, wir befinden uns jetzt sehr weit oben in der Luft mit diesen Autobahnen. Da sind auch einige Häuser, aber wenn wir ganz runter auf die, also nicht in der Kolonie, sondern in den UK, auf die Straße gehen, haben wir ganz normale, auch alte Häuser. Und normale Autos, normale Fußgänger, alles normal. Ich nehme an, es war eine Budgetfrage,
ja.
Dass wir ein bisschen London in normal sehen.
Ja.
Und dann gibt es aber eben diese Magnetautobahn.
Ja.
Fand ich super. Und es gab ja auch diese komischen Spuren immer auf den Autobahnen. Also ich glaube eigentlich, wenn du nicht gerade ein Auto, also eine Verfolgungsjagd hast, dann werden quasi die Autos immer an den Spuren langgeführt, damit sozusagen auch keine Unfälle passieren können. eigentlich wie so ein bisschen diese, wie hießen denn
Carrera-Autobahn,
genau. Ja. Dass auch wenn die dann um die Kurve ist, trotzdem jeder auf seine Spuren, man ist nicht zusammengefahren.
Man muss sagen, es gibt einige Unpraktischheiten an diesen Autos. Die erste, auffälligste ist, die Fenster lassen sich nicht öffnen. Denn anders ist es nicht zu erklären, dass Kate Beckinsale, die jetzt Colin Farrell und der anderen Frau im Auto folgt, ihre Scheibe kaputt hauen muss, um rausschießen zu können.
Ja, das stimmt. Das ist zumindest problematisch, ja, wenn man raucht.
Ja. Was cool ist, was mir am besten gefallen hat an den Autos, war, Kate Beckinsale fährt, Colin Farrell sitzt neben ihr, Flucht, Flucht, und dann sagt sie, weil sie irgendwie
also wenn du jetzt die ganze Zeit Jessica Biel meinst?
Jessica Biel sagt irgendwie so, ja, hier übernimm du mal, ich muss schießen, und dann kann sie mit so einem Wisch das Lenkrad auf den Beifahrersitz schieben.
Fand ich auch cool.
Und dann fährt er weiter. Das war irgendwie cool. Fand das war stylisch gemacht.
Fand ich auch eine coole Idee, weil die so simpel ist und auch so sich so anfühlt, als wäre es eigentlich gar kein Problem.
Und als wäre es, würde echt Sinn machen.
So. Und als wäre es so eine Zukunftssache.
Ja, das fand ich auch cool. Aber, also, dass man die Fenster nicht runter machen kann, ist irrsinnig unpraktisch.
Vielleicht geht es darum, dass die Autobahnen höher sind, als da noch sehr guter Sauerstoff ist.
Aber dann wäre sie ja erstickt, als sie das Fenster zerschlagen hat.
Ja, also, oder zumindest höher fahren könnten.
Naja, also irgendwie, man kann doch mal ein Fenster aufmachen in einem Auto. Das fand ich irgendwie, komisch. Und dann, was ich auch, dann bei dieser Folge gesagt, die relativ spannend war, aber so ein bisschen doof fand, war, was er macht oder sie macht, als sie auf das Auto der Gegner schießt, ist dahin zu schießen, wo die Reifen sind, weil da bei den Zukunftsautos offensichtlich auch die Düsen sind, genau an der gleichen Stelle, und sie schießt dann zwei Düsen kaputt und dann fällt das Auto um, weil das auf der einen Seite nicht mehr schwebt.
Ja, ja, das ist dann irgendwie dieser oder die Magnete.
Aber
oder?
Es ist dann halt wie unsichtbare Reifen zerschießen. Also ich meine, wenn man diese Technik schon hat, dann kann man ja diese Schwachstelle, dass es die vier Punkte gibt, an denen es getragen wird, irgendwie verbessern oder aufheben oder so.
Ja.
Oder so Ersatzdüsen, die das sofort auffangen würden oder wie auch immer. Aber das schien mir irgendwie wahnsinnig unlogisch, dass diese super modernen Dinge einfach nur auf unsichtbaren Reifen fahren.
Das stimmt. Da stimme ich dir zu. Das fand ich auch irgendwie komisch, weil es war so, als hätten sie es während des Drehens vergessen, dass die keine Reifen haben und mussten sich dann noch schnell was ausdenken.
Genau. Und dann fahren irgendwie der Witz, wie Farrell ihnen dann sozusagen entkommt. Sein Trick ist, dass er diesen Pfad, diese Autobahn verlässt mit diesem Auto und dann das Auto abschaltet, sodass es abstürzt, aber so kontrolliert.
Genau, also
er schaltet
sozusagen die Magnet- oder diese Düsenfunktion aus.
Genau, und dann stürzt das Auto ab und er schaltet es kurz vor Landung wieder ein, sodass es ihn abfedert und in diesem Fall dann ein Auto zerstört, das unter ihm zufälligerweise steht.
Genau, und zwar ohne es zu berühren durch den Druck. Genau. Fand ich auch ganz cool, ehrlich gesagt.
Ja. So ein Reifenauto, so ein altes Reifenauto.
Als Reifenauto.
Ja.
Und dann gehen sie in das Video von ihm selbst aus der Vergangenheit, schickt ihn in seine alte Wohnung und da geht er mit ihr hin.
Genau. Und da kommt jetzt eine Szene, puh, sag ich mal, denn wir kriegen jetzt die große Lösung von The Key is the Key, weil er guckt sich in der Wohnung um, wir sehen auch, wie er die Wohnung durchsucht, die wurde offensichtlich auch schon durchsucht, weil alle Schubladen sind auch übrigens ein sehr kompliziertes Verfahren, die Schubladen wurden rausgenommen und wurden dann von der Polizei eingepackt in Zellophan als durchsucht.
Jede einzelne Schublade.
Fand ich auch. Und dann irgendwo hingelegt.
Das fand ich auch interessant, aber auch Schubladen, die er an den richtigen Stellen aufgezogen hat, waren dann versiegelt.
Genau. Ja, genau.
Das fand ich auch sehr, oder jede einzelne Box auch. Also da ist jemand richtig mit der quasi Zukunftsversion der Laminiermaschine, ist mal richtig Pferde mit ihm durchgegangen.
Genau. Und dann durchsucht er alles so und findet nichts oder findet dann ein Pistolenversteck, hat dann endlich wieder eine Pistole hinter dem Badezimmerspiegel, aber sonst findet er irgendwie nichts. Und dann setzt er sich so an so einen Flügel, der da rumsteht und spielt so Gedanken verloren.
Klimpert so.
Spielt so für Gedanken verloren darauf rum und merkt plötzlich, dass er eine ganze Etüde spielen kann.
Ja, er kann Klavier spielen, das ist natürlich auch wieder ein super subtiler Callback zum Anfang des Films, wo er mit seinem Kumpel nach der Schicht in der Bar sitzt und aufs Klavier guckt und sagt, ich würde zum Beispiel gern Klavier spielen können.
Ja.
Und in dem Moment bin ich richtig sauer geworden. Weil das ist was, wo, glaube ich, Leute denken, sie sind sehr clever, aber es ist nur bescheuert.
Genau, er spielt dann da und freut sich auch so doof. Und dann merkt er plötzlich bei einer Taste, eine schwarze Taste, tick, 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 da kommt kein Ton raus, die ist irgendwie kaputt. Und dann rüttelt er daran rum und dann kann er die so rausziehen. Und dann hat er, glaube ich, als Schlüssel ja so einen schwarzen Streifen bekommen, bei dem er nicht wusste, wie kann das ein Schlüssel sein, und setzt den dann an der Stelle wieder ein und das spielt dann wieder seine Etüde und das löst dann einen größeren Mechanismus aus.
The key is the key.
The key is the key in this case.
Weil auf Englisch ist key auch die Tonart.
Genau. Wobei es da.
Aber auch Taste.
Na eben, weil Tonart hätte ja dann
Tonart,
auch.
Taste, Schlüssel, na. Key ist alles. Engländer sind wahnsinnig faul. Es gibt ein Wort und es hat 500 Bedeutungen, kommt halt alleine klar.
Absolut.
Ja.
Und
deswegen übrigens auch kleine Zwischenanekdote, heißt in der englischsprachigen Sesamstraße Graf Zahl nur The Count, weil Count heißt auf Deutsch zählen und Graf.
Ich hatte als Kind Angst vor Graf Zahl, weil immer Gewitter war, wenn er gelacht hat.
Ich hatte auch immer Angst vor Graf Zahl.
Und ich habe heute auf dem offiziellen, ich glaube Muppets oder Sesamstraße Account auf Twitter, die haben eine Grafik veröffentlicht, welche Figur man ist, in welchem Monat man geboren ist. Und da ist Oktober Graf Zahl und da bin ich nicht mit einverstanden.
Ach, aber heute findet man den doch süß.
Na, ich bin trotzdem nicht damit einverstanden.
Aber ich fand es immer lustig, dass er The Count hieß, weil das beides ist. Und wir mussten dann halt Graf Zahl draus machen. Count,
ja.
Count.
Ja.
Im Prinzip.
Ja. So, und dann das Klavier, warte mal, spielt dann die Etüde und dann wird irgendwas ausgelöst. Achso, dann wird sein Hologramm ausgelöst.
Video.
Genau.
Ja.
Sein Kopf, und zwar im alten Style mit schlecht rasierter Glatze und Physiklehrerbart, ist ihm dann da gegenüber und gibt ihm nochmal eine Message mit.
So, und hier erfahren wir jetzt, wie es ist. Also, er war eigentlich böse. Er war Agent des großen Bösewichts, warte mal, wie heißt der? Cohagen.
Ja.
Er war Agent von Cohagen, der große Bösewicht ist, ja. Auch im ersten Teil war.
Ja.
Und hat sich bei den Rebellen eingeschleust. Hat sich dann verliebt, Jessica Biel, und hat sozusagen gemerkt, dass er immer manipuliert wurde, zu glauben, dass die Rebellen böse sind und was sie wollen, ist nicht gut. Und hat dann mit der Liebe und der Frau zur wirklichen Wahrheit gefunden und war dann gut. Daraufhin hat Cohagen ihn sich geholt, hat seine Erinnerung gelöscht und durch neue ersetzt.
Ja.
Und hat ihn in die Kolonie abgesetzt mit einer Frau.
Ja.
An der Seite. Und jetzt weiß ich nicht mehr genau, hat ihn, glaube ich, am Leben gelassen, weil sie eigentlich mal Freunde waren, wenn ich das richtig verstehe.
Ja. Das ist mir aufgefallen, ist eigentlich der große Schwachpunkt an beiden Filmen.
Diese Freundschaft?
Nee, dass Quaid, also wie heißt der immer wieder?
Quaid. Hauser.
Hauser, dass die den einfach immer am Leben lassen.
Mhm.
Völlig unnötig.
Vor allen Dingen im ersten Teil war. Ja, es macht eigentlich gar keinen Sinn. Ja, du hast recht. Und vor allen Dingen so Ressourcen draufgeben, dass sie ihm eine Frau und einen Job und eine Wohnung geben und so.
Genau.
Was mich ja auch immer verwundert hat, ist, wie sie nicht nur seinen einen Arbeitskumpel, ja, sondern sein komplettes Umfeld auf Arbeit manipuliert haben müssen, damit die glauben, dass er. Das war vielleicht diese Szene, dass er nicht befördert wird, weil sein Chef eigentlich weiß, dass er erst seit 6 Wochen hier ist und noch nicht seit 8 Jahren.
Ja.
Aber dann müssen die echt alle sehr gut bezahlt sein. Also das ist ja quasi ein riesen finanzieller und alle müssen auch sehr gut gebrieft sein. Das ist ja eigentlich völliger.
Na, Kappes.
Egal. Auf jeden Fall erfährt er sozusagen die Wahrheit über sich selber. Er war ursprünglich, ist er undercover als Böser gegangen und wurde dann umgedreht durch Liebe und Erkenntnis. Und ist jetzt aber, hat diese Erinnerung aber verloren. Und so.
Ja.
Nächster Schritt. Sehr subtil. Es gibt eine Person, die hat den Namen Matthias. Wird so geschrieben wie Matthias.
Ja. Matthias wird natürlich mal gesagt.
Darauf wollte ich hinaus.
Achso, Entschuldigung.
Es wird natürlich auf Englisch gesprochen Matthias, was natürlich sehr nah an dem Wort Messias ist.
Ja.
Wo ich dachte, Chapeau. Rückwärts. Anti-Chapeau.
Oh, Schapp.
Ja, Anti-Chapeau. weil das ist ja wirklich, also, dann halt Messias.
Ja.
Also dann nenn ihn einfach Messias.
Ja.
Das finde ich dann weniger schlimm.
Ja.
Messias jedenfalls, der Rebellenanführer, ich weiß leider nicht, wie der Schauspieler heißt, aber der so lustig singt in Love Actually.
Ja.
Tatsächlich Liebe.
Bill Nyman oder so heißt er, glaube ich, oder? Bill Nye oder so.
Also Bill Nye ist der Science Guy, das ist er nicht. Aber vielleicht heißt er
aber
so
ähnlich. Aber der ist irgendwie Nyman oder Nye oder irgendwie so ähnlich.
Stimmt, du hast, glaube ich, recht. Und jedenfalls ist er jetzt der Rebellenanführer. Und da bin ich natürlich auch ein bisschen froh, dass ich von dem von dem Opa-Baby des ersten Teils sich einfach, dass sie da gar nicht erst hingegangen sind.
Es gibt keine Mutanten, keine Aliens, das spielt hier gerade alles keine Rolle.
Und zwar werden die Rebellen und vor allem ihr Anführer Mathias nicht gefunden, weil sie in der No-Area sind. Auch da nochmal ein Anti-Chapeau für den kreativen Namen. Die No-Area ist sozusagen der Rest der Welt, der irgendwie angeblich durch Strahlung so verseucht ist, dass man da nicht mehr hin kann.
Ja.
Und sie fahren da aber mit so einer Art U-Bahn hin.
Ja.
Oder mit einer U-Bahn. Fahren sie durch die No-Area und haben dann so Gasmasken auf und so und er ist dann da.
Die U-Bahn, diese geheime U-Bahn der Rebellen, übrigens dadurch extrem subtil geschützt und genial als geheimes Geheimnis getarnt, indem sie einfach von 5 Typen die ganze Zeit überwacht wird, die da so rumstehen.
Man geht quasi eine U-Bahn-Treppe runter und da sind dann U-Bahn und Typen.
Na.
Und das ist absolut nicht findbar.
Na.
Naja, und dann fahren sie zu Messias, weil er ihn natürlich treffen will.
Ja.
Und da hast du dann noch was.
Ist nicht vorher die Szene, ist nicht, als sie seine Wohnung verlassen, dass sie da dann unten erwartet werden von dieser, von der ganzen Polizei.
Und dann kommt ja noch diese Fahrstuhlszene, glaube ich.
Genau, aber
wo sie in diesen Fahrstuhlblöcken wie wild rumfahren, ne?
Ja,
stimmt, du hast recht.
Aber das war meine Lieblingsszene, fand ich. Ich finde, es die stärkste Szene in dem Film.
Ja.
Wie sie unten stehen, weil sie
also
kommen
in
aus
der
Haus.
Lobby von seiner alten Wohnung erwartet ihn sozusagen seine Ex-Frau.
Das ganze Militär ist da. Nee, nicht seine Ex-Frau. Das ganze Militär ist da, haben das alles umstellt.
Stimmt.
Und plötzlich kommt sein Arbeitskollege rein.
Stimmt. Und versucht, Zweifel zu sehen an dieser Realität.
Genau, man sieht auch draußen seine Ex-Frau, die steht da so mit so einer Jacke bei den Polizisten. Das ist mein Mann, lassen Sie mich durch.
Ja,
so nach dem Motto.
Spielt noch so.
Genau, spielt irgendwie so nachher. Also, aber rein kommt sein Arbeitskollege und sagt zu ihm: Hör doch auf mit dem Scheiß, lass uns das doch alles hinter uns lassen. Wenn du jetzt irgendwie sie erschießt, dann wachst du aus diesem Albtraum auf.
Genau, er versucht ihm einzureden, dass das gerade keine Realität ist, sondern er bei Recall auf dem Stuhl sitzt und dass da irgendwie, keine Ahnung, Kurzschluss gab oder so. Und er ihn jetzt sieht, weil er spürt, seine Anwesenheit spürt. Und er ist mit seiner Frau hier und er soll doch, das ist alles nicht wahr. Und er soll sie doch einfach erschießen, um wieder aufzuwachen. Was an sich schon eine flawe Logik ist.
Ja.
Aber da haben wir noch ein Callback. Er hat erkannt, im ersten Teil hat Arnold Schwarzenegger erkannt, dass der Arzt nicht fake ist, also nicht keine Holographie ist, weil er geschwitzt hat.
Ja.
Und hier erkennt er, dass Jessica Biel nicht fake ist, weil ihr eine Träne aus dem Auge läuft.
Ja.
Und deswegen erschießt er dann seinen
Freund. Genau, und diese, weil ich finde die ganz gut gespielt, die Szene, die hat mir gut gefallen, dieses Ganze, wie dann Colin Farrell zweifelt und dann nicht weiß, wem kann er jetzt glauben und dann hält der eine die Waffe auf ihn, dann hält sie die Waffe auf ihn, dann hält sein Kumpel die Waffe auf sie, dann plötzlich gibt sein Kumpel ihr die Waffe und sagt, naja, würde ich das machen, wenn ich jetzt Angst darum hätte, erschossen werden zu müssen und so. Die ist gut geschrieben und gut gespielt, die macht richtig Spaß, die Szene irgendwie so. Das ist ein gutes Hin und Her die ganze Zeit, bis er es dann checkt, eben wegen dieser Träne und dann vermeintlichen Kumpel irgendwie erschießt und dann finde ich es so geil aufgelöst, weil dann ist natürlich sofort bei den Bullen große Aufregung und okay, wir müssen jetzt rein und dann sieht man noch, wie seine Ex-Frau dann so, die gerade so da stand so mit der Strickjacke und so mein Mann und wie sie das so genervt abwirft und so, ach scheiße, hat nicht funktioniert und so schnell wieder in den Einsatzwagen geht
und sofort wieder so hart wird.
Und das ist so geil alles aufgelöst, das ist echt super, das fand ich echt total gut an dieser Szene, das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Stimmt, die haben wir jetzt fast übersprungen. Ich weiß jetzt gerade nicht, entweder war ich da kurz auf Toilette oder so, aber wie sie eigentlich in diese, ist quasi ganz, also sie sind jetzt gerade in London, ist ganz London unterschachtelt mit diesen Fahrstühlen?
Ja, ich überlege auch gerade.
Weil das war ja so ein Riesensystem.
Mhm.
Also im Prinzip kommen sie jetzt in so eine Art Röhrensystem, wo die ganze Zeit Würfel ganz schnell fahren. In dem Würfel sind Menschen, die sozusagen von A nach B fahren. Also ein bisschen, als wäre die öffentlichen Verkehrsmittel, aber wirklich auch immer nur so groß wie ein Fahrstuhl. Aber wahrscheinlich dann sehr viel flexibler in wohin.
Ja, ja.
Und da sozusagen gibt es jetzt so eine kleine Jagd durch die Schächte, bei der ab und zu Leute oder auch diese Roboterpolizisten umkommen, weil halt irgendwo plötzlich so ein Würfel aus einem dieser Schächte schnellt. Also ja. eigentlich auch sehr aufregend. Ich fand es eigentlich auch ganz gut. Und dann springen sie ab und zu auf diese Fahrstuhl rauf und lassen sich sozusagen ein Stück fahren. Und dann ist es so ein bisschen wie bei David Bowie Labyrinth am Ende, dass Kate Beckinsale ist dann oben rechts auf einem der Würfel und sie sind unten links. Aber weil sich alles sehr schnell bewegt, sind sie dann plötzlich wieder beieinander.
Ja.
Dann versucht der Film eine Sache, die ich so ein bisschen, gegen die ich prinzipiell gar nichts habe, aber die der Film sonst nicht macht, und zwar ein One-Liner. Also sie fallen dann in einen Fahrstuhl rein, wo schon zwei Leute sind, also Zivilisten.
Ja.
Und Colin Farrell guckt so ein bisschen arg und sagt, fährt er nach unten? Und das ist halt so, das kam so aus dem Nichts, dass ich das aufgeschrieben habe, weil der ganze Film so gar nicht war.
Ja.
Wir kennen das ja aus Actionfilmen, auch aus ernsten Actionfilmen.
Wir kennen es auch aus Total Recall, aus dem Original, da waren ja ohne Ende One-Liner.
Stimmt. Aber der kam so.
Wie war das mit der Blondine nochmal?
Ja, stimmt. Was gibst du dem zu füttern, Blondine? Aber der war so ein bisschen, kam das hier so aus der Kalten, deswegen war das so versandt.
Das stimmt, es hat nicht zur Figur gepasst. Auf jeden Fall spannende Sequenz, an deren Ende irgendwie Colin Farrell und Jane Birkin, Jessica Biel.
Mit einer Birkin-Bag.
vor Angela Lansbury entkommen. wie heißt sie nochmal? Kate Beckinsale.
Angela Lansbury.
wie sie vor
jetzt
der entkommen.
Jetzt wusste übrigens nicht, wer Kate Beckinsale ist. Das wollte ich nur mal hier im Raum lassen.
Ja, also ich kenne die alle vom Namen her. Ich
aber
auch den,
ihr Gesicht nicht, oder was?
Ich habe, glaube ich, nie einen Film mit der gesehen. Also nicht
die
bewusst.
Die war halt eine Zeit lang ganz viel so Rom-Coms.
Ja, auch Jessica Biel, der Name sagt mir auch was.
Die
aber,
Frau von Justin Timberlake.
Ja, ich dachte, Kate Beckinsale wäre die Frau. Nee, ist es nicht Frau von Ben Affleck?
Keine von denen.
Wer ist
das? Das ist Jennifer Garner.
Ah ja, siehst du, die sind für mich alles die gleiche
Person.
Ist aber
auch seine Ex-Frau. Find, also sie sind schon sehr lange nicht mehr zusammen.
Ich finde Jennifer Garner, Jessica Biel und Kate Beckinsale sind eine dieselbe Person in meinen Augen.
Okay, freuen die 30
das
bestimmt.
Das ist so wie dieses...
Weil das wollten sie erreichen.
Ja, aber zuletzt gab es ja auch sowas mit so drei blonden Frauen oder vier blonden Frauen. Da war ja sogar Gillian Jacobs dabei, wo gesagt wurde, das wäre alles die gleiche Frau.
Stimmt.
Und so ist das für mich bei denen, bei diesen Dunkelhaarigen, die kann ich irgendwie nie auseinanderhalten. Naja, auf jeden Fall.
Weil du deinen Penis auch lieber mit Blondinen fütterst, oder?
Absolut. Das ist das große Hauptnahrungsmittel. Und und dann sind sie weg und dann kommen sie eben zu, haben sie die abgeschüttelt und können dann zu Matthias gehen, der ihnen dann irgendwie eine aufregende
Rede
erzählt.
Genau, es gibt also so eine Art Rebellenbasis in der No-Area, zu der sie dann fahren.
No-No-Juice.
Wo sie durch einen anderen Teil von London laufen mit so Gasmasken auf und so Anzügen an.
Ja.
Du hast es als Piccadilly Square erkannt.
Ja. Piccadilly Circus.
Piccadilly Circus, Entschuldigung. Und da ist dann Matthias und er redet, also es geht dann auch relativ schnell alles. Also sie reden kurz und dann sagt Matthias oder irgendwie wissen sie, dass sie er will quasi mit einer Art elektrischen Stuhl an die Erinnerungen von Colin Farrell ran. Warum eigentlich? Weiß ich jetzt auch gerade gar nicht, wie sie darauf kommen, dass sie das machen sollten. Aber das haben sie ja im ersten Teil auch gemacht.
Ja.
Also im ersten Teil war nur die Idee davon, ach so, klar, weil Matthias, glaube ich, denkt, dass Colin Farrell, weil er ja früher Hauser war, Informationen hat, die helfen, dieses Bösewicht-Syndikat irgendwie aufzudecken.
Ja.
Also schließen sie ihn an das Gerät an, dann gibt es eine Firewall um seine Gedanken. Da möchte ich auch nochmal ganz kurz, die wird aber relativ schnell durchbrochen. Und dann stoßen wir nicht auf Informationen, sondern tatsächlich haben wir in dem Moment und hiermit dem wirklichen Bösewicht Cohagen verraten, wo Matthias geheime Basis ist. Weil er offensichtlich in dem Moment eine Art Chip ausgelöst hat, der ihm sagt, wo er ist. Wo ich mich in dem Moment sofort gefragt habe, warum hat er ihm nicht einfach irgendeinen Chip eingepflanzt?
Ja, auch mega weird. Also überhaupt, also
es wirkt für mich komplizierter, etwas zu machen, was durch eine Gedankenmaschine ausgelöst werden muss, als dass er ihm einfach irgendwo einen fucking Chip einpflanzt.
Ja. Ja, Obercringe war ja schon dieses, er hat eine Firewall um seine Gedanken, wie er das gesagt hat.
Das fand ich auch gut.
Wow.
Vor allen Dingen war die kein Problem.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wie sie die gelöst
also
haben,
mega,
aber sie war dann einfach
gute
weg.
Firewall, ja. So
ich glaube, das war glaube ich, nur so für den Gag, weil es auch dann optisch so eine Metallwand war.
Genau. Und dann kommen sie aber in seine Gedanken und dann, das habe ich auch gar nicht kapiert, weil ich gedacht habe, das ist ja ein so überflüssig komplizierter Vorgang. Und wenn der so speziell ist, dass sie ihm was eingepflanzt haben, was erst aktiviert wird, wenn seine Gedanken ausgelesen wird, wieso hat er sich selber nicht davor gewarnt, als er dieses Video aufgenommen hat und irgendwie dafür gesorgt,
weil
dass dieser Chip nicht ausgelöst
hat.
Wird oder so?
Naja, weil er es wahrscheinlich mitgekriegt hat, aber es muss ja irgendwann eine Situation geben haben, wo sie ihm bewusstlos oder nicht irgendwie diese Art Auslösungsmechanismus eingepflanzt haben müssen.
Ja.
Und dann frage ich mich wirklich, warum sie dann nicht einfach so ein Tracking-Chip, die gibt's ja heute schon. Ja. Also das wirkt tatsächlich auch sehr kompliziert, weil was, wenn Messiah so ein Gerät nicht hat?
Ja.
Oder durch die Firewall nicht kommt?
Ja,
dann funktioniert das alles nicht.
Das ist wirklich extrem ausgedacht.
Und dann geht's ja auch, also und vor allen Dingen auch reicht offensichtlich den Bösewichten eine Sekunde,
ja.
Weil sie in dem Moment dann durch die Tore brechen,
ja.
Indem man, jetzt haben sie uns, sind sie auch da.
Ja.
Also sie scheinen offensichtlich sicherheitshalber schon mal gelauert zu haben. Und dann hat Cohagen, weil er ja ursprünglich mal Hauser so geliebt hat, das war wahrscheinlich so ein Sohnersatz für ihn,
ja.
Hat eine Version in einer Spritze dabei, ein Backup von Hauser, von bevor er zu den Rebellen geschickt wurde.
Ja.
Also er will jetzt seinen alten Kumpi wiederherstellen und alle anderen Erinnerungen an die Rebellen und so weiter löschen.
Ja. Und an der Stelle hätte ich mir gewünscht, dass er die Spritze auch für mich hat, was den Film betrifft.
Ich hätte mir an der Stelle den Abspann gewünscht. Also ich war bereit und ach ja, ich finde auch so schön, wie der Film versucht, so ein bisschen differenzierter zu sein mit Hauser als Menschen, indem wir auch ein, zwei Mal gesagt bekommen, dass er auch dann, als er zu den Rebellen übergelaufen ist, immer noch ab und zu ein Arschloch war.
Ja.
Das war wirklich, das ist total schön.
Cohagen, oder wie er heißt, wird übrigens.
Cohagen
wird übrigens gespielt von Walter White. Oder der Vater von Malcolm mittendrin. Der hier.
Der macht auch nicht mehr viel.
Diesen Kanzler, er ist ja Kanzler in diesem Film. Er wird auch immer Kanzler genannt. Ja, ist der Kanzler. Ja, ja.
Okay.
Der Chancellor.
Also hat er eine viel. Offensichtlichere Position als.
Genau. Mhm. Und der erschießt dann erstmal Bill Nye, Matthias.
Da. Nee, Bill Nye. Nee, Bill Nye, der Science Guy.
Er erschießt dann Matthias.
Ja.
Weil Bill Nye auch, glaube ich, sehr teuer ist. Und pro Drehtag und irgendwie wir den schnell loswerden müssen. Ist ja auch ein bisschen wie im Original, da wird ja.
Aber
auch,
super Typ, glaube ich. Also man hat direkt gemerkt, dass es total richtig war, dass die Rebellen ihn als Anführer genommen haben. Also man sieht nicht einmal, warum er der Anführer sein soll.
Das
es gibt keinen.
Nee.
Er ist nicht besonders schlau, sagt besonders schlaue Sachen oder. Nee. Ist besonders gut im Kampf.
Doch,
oder
ich glaube,
so?
Als sie ihn das allererste Mal sehen, als sie da aus der U-Bahn steigen, er da steht, da sagt er irgendeinen super schlauen Sinnspruch. So, ja, der Kampf kann jetzt gestartet werden. Oder irgend sowas, er sagt da irgendwie sowas, was so bedeutungsvoll klingt und klingen soll. Damit wir merken, okay, das ist der geborene Anführer. Das ist klar, dass er muss der Anführer der Rebellen sein, so gut wie er das hier gerade macht. Aber ansonsten sind seine Führungsqualitäten liegen
doch,
zumindest
Bill
nicht.
Nye.
Genau.
Recht, ja.
Seine Führungsqualitäten liegen nicht so unbedingt auf der Hand, muss man sagen.
Und Bryan Cranston.
Bryan Cranston, genau.
Ja.
Also ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ist ein offensichtlicher Anführer der Rebellen.
Er scheint einfach der Älteste zu sein. Das hat ihn, glaube ich, qualifiziert, um da ganz oben. Da geht es offensichtlich einfach, wer als nächstes stirbt, wird dann einfach der Anführer.
Er wird jetzt erschossen und
insgesamt übrigens massiv viel weniger blutig, also ganz klar auf einer ab 12 Audience.
Das stimmt. Und Jessica Biel und Dings wird sofort betäubt, glaube ich, ne? Colin Farrell. Und
ich habe interessanterweise aufgehört, danach mir was aufzuschreiben. Das ist meine letzte Notiz.
An Jessica Biel werden dann mitgenommen. Bei Jessica Biel sagt er noch, mal gucken, was wir mit dir machen. Also bei Colin Farrell ist klar, dass sie ihm die neue Erinnerung reinpacken wollen.
Genau, und der nächste Schritt ist, dass sie jetzt die ganzen Roboterpolizisten in den großen Erdkern-Lift stecken.
Ja.
Und der in die Kolonie fährt, um alle Kolonisten umzubringen.
Genau. Und dann Colin Farrell kommt dann irgendwie, so wird wieder an den Stuhl geschnallt, weil sie ihm jetzt die neue oder die alte Erinnerung wieder reinpacken wollen und das Gedächtnis löschen wollen und dann wird er so festgeschnallt und einer der uniformierten, bis zur Unkenntlichkeit uniformierten Soldaten, der ihn an den Stuhl schnallt, gibt ihm da irgendwie irgendwas unter den Arm.
Schneidet das Band unter der Schnalle auf.
Genau.
Dass es nicht zu ist.
Genau. Und dann sehen wir in einem kurzen Flashback, dass Colin Farrell ihn erkennt und dass das, wer ist es denn nochmal?
Das ist der Typ, den er auf seinem allerersten Glascall gesehen hat, der ihm gesagt hat, er soll das Telefon in der Hand loswerden.
Genau. Der ist das und der ist offensichtlich sein Verbündeter, weswegen.
Ist offensichtlich andersrum. Also er ist sein Gegenpart. Also er ist von den Rebellen undercover zu dem Kanzler gegangen und hat sich da so hochgearbeitet, dass er in seiner engsten Soldatenelite gearbeitet hat und immer an seiner Seite war.
Na.
Es ist quasi einfach, also die Rebellen haben halt auch jemanden undercover geschickt und das war er.
Okay, und dann sorgt es aber dafür, dass er sich befreien kann und der andere hilft ihm auch und dann legen sie da alle um. Der Typ aber hat es nicht geschafft,
genau.
Wird auch umgelegt und Colin Farrell ist aber frei.
Ja.
Und rennt jetzt rum, um irgendwie alles aufzuhalten.
Rennt jetzt einkaufen.
Sie sind ja schon auf The Fall, ne?
Da in dem Moment, ja.
Weiß ich jetzt gar nicht.
Ich weiß es gerade auch nicht. Auf jeden Fall sind sie dann, also ist der große Plan sozusagen weil ja Lebensplatz knapp ist und damit auch Ressourcen, ist halt die geniale Idee des Kanzlers, alle in der Kolonie umzubringen.
Ja. Nee, sie sind noch nicht auf so voll, weil Colin Farrell sich dann eine Tasche schnappt und lauter Granaten reinpackt, die da so rumliegen.
Ja, diese kleinen Timerbomben.
Genau.
Stimmt. Und dann geht's los.
Genau. Und dann schleicht er sich auf The Fall ein.
Ja.
Und verteilt überall diese
genau.
Granaten.
Und Jessica Biel ist aber da. Die ist da quasi festgehalten.
Genau.
Die ist auf The Fall und soll sozusagen in die Kolonie gebracht werden, dann wahrscheinlich wie alle anderen umgebracht werden, wo ich auch dachte, warum macht ihr das nicht jetzt?
Naja.
Aber gut. Und alle gehen ja davon aus, dass Colin Farrell sozusagen geheilt wird.
Ja.
Und dann, aber wie auch schon im ersten Teil, ist der Moment des Heilens massiv uninteressant für den Oberbösewicht, dass er kurz vorher geht.
Ja.
Und soll danach ja wahrscheinlich als sein Kumpel, deswegen bleibt er auch in UK. So, jetzt hat er sich eingeschlichen auf The Fall, da sind dann auch ein paar von den Soldaten, aber vor allen Dingen sind da diese Roboter-Soldaten.
Ja.
Tonnen, ganz viele von denen. Ja. Von Ebene 3 bis 82, wurde durchgesagt.
Ja.
Sind die und warten sozusagen, sind in Stasis und warten, aufgeweckt zu werden, so wie ich das verstanden habe.
Stasis? War das nicht diese Popstars-Band mit Shame und so?
Ja, Stasis. und sind dazu da, also ich habe das die ganze Zeit so verstanden, sie sollen aufgeweckt werden und einfach massiv, also weil irgendwann kommt die Durchsage an alle Beamte, die Einwohner der Kolonie sind ab sofort Feinde und können auch sozusagen mit tödlichen Mitteln, wie auch immer. Und da sie diese ganze Gruppe von Robotersoldaten dahin schicken, bin ich davon ausgegangen, dass sie aus dem Elevator kommen, aus dem Fall und dann sofort um sie schießen. Und irgendwie wissen die das auch, die Einwohner der Kolonie, weil alle so in Panik verfallen und Angst haben vor der Ankunft des Fall.
Ja.
Und im Fall ist aber Colin Farrell, der dann Jessica Biel befreit und die beiden versuchen sich sozusagen ihren Weg freizuschießen und den Fall aufzuhalten oder diese ganze Sache irgendwie aufzuhalten. Und das tun sie, indem sie einmal, wo sie aufgehalten werden, auf die Schwerkraft reagieren und dann Leute abschießen. Ist ja auch eigentlich, ich fand das auch echt langweilig dann.
Fand ja. Und ist ein paar Mal die Augen zugefallen.
Und dann wird irgendwie behauptet, dass man während der Fahrt des Fall an der Seite an ihm langkrabbeln kann.
Ja.
Was ich mir nur schwer vorstellen kann, ich weiß nicht genau, wie viel km/h der haben muss, um einmal durch die Erde in 17 Minuten zu fahren.
Na.
Meine Vermutung ist aber erstens relativ viele und zweitens, dass auch die Temperatur, auch wenn sie noch nicht mehr direkt am Erdkern war, auch nicht massiv gut ist.
Welcome to my world.
Ja. Okay, die Stelle. und sie klettern dann aber rauf und irgendwie, also sie sind dann sozusagen, während der Elevator, der Lift fährt, klettern sie außer an ihm herum und oben, dann gibt es noch so eine Art Endkampf abschließenden Kampf zwischen Bryan Cranston und
Colin Farrell.
Und Colin Farrell, der auch total langweilig ist, im Wasser irgendwie wird ein bisschen rumgeboxt.
Ja.
Und dann lösen sie die Bomben aus und The Fall explodiert. Sie schaffen es aber gerade noch so weil der schon angekommen ist in der Kolonie, sozusagen über die Aufhängung zu springen, weil die dann auch abfällt und der Fall fällt dann ins Erdinnere zurück.
Ja.
Und der Ausgang brennt natürlich total, ja, was irgendwie in dem Film dann auch durch das, was gesagt wird, so verkauft wird, dass wir nicht rechnen, dass es demnächst dann eine neue Verbindung gibt oder dass sich UK und die Kolonie besuchen können.
Ja.
Was für die Kolonie heißt, sie können von null anfangen und ihr eigenes System und sind jetzt in Freiheit, können ihr eigenes Ding machen. Und ich war einfach so verwirrt. Weil ich so dachte, es ist ja die Erde. Also ja, es ist ja nicht der Mars.
Ja.
Das heißt, wenn jetzt dieser Lift kaputt gegangen ist,
ja,
kann man ihn ja erstens reparieren. Wegen mir kann das ein paar Jahre dauern. Ja. Vielleicht holen sie es daher, aber gibt es denn keine, also wir haben doch auch Hubschrauber gesehen. Es muss doch auch einen anderen Weg geben, von der Kolonie nach UK zu kommen.
Hat sich wahrscheinlich so oft The Fall mittlerweile eingeschossen, dass man Fliegen verlernt hat.
Naja, jedenfalls wird uns jetzt gesagt, dass das Explodieren des Fahrstuhls bedeutet, dass diese beiden Kolonien, ich sag jetzt mal, final voneinander abgelöst sind und sich ohne einander jetzt entwickeln können.
Ja.
Und da bin ich noch nicht ganz einverstanden mit. Aber so ist es.
Ja. Und dann ist der Film zu Ende.
Naja, es gibt noch mal einmal so einen kurzen Moment, wo auch in uns Zweifel gesät werden soll, ob das nicht alles diese...
Ach ja, stimmt.
Ob das nicht alles eben wie auch im ersten Teil nur der Recall war, also ja, nur die Erinnerung, die er sich gewünscht hat als Geheimagent,
ja. Ja.
Die Welt rettend, oder ob es real ist. Es ist allerdings ein bisschen subtiler als, aber auch nicht richtig. Es wird halt... Sie stehen am Ende so ein bisschen, wie es dann immer so ist in so letzten Szenen, leicht verschwitzt mit blutigen und verwilderten Haaren und schauen über das Land, was sie befreit haben,
ja.
Jessica Biel und Colin Farrell. Und er sieht in dem Moment Werbung, so ein Schild, wo Werbung drauf ist für Recall eben, für, diese, ja, ja, für diesen Service. Und guckt dann kurz so, ach ja, Moment. Und dann küssen sie sich aber, glaube ich.
Es gibt sogar hier, wie es das, glaube ich, beim ersten Stopp langsam auch gab, nochmal das Evil-Comeback am Ende, weil er ist im Krankenwagen und dann ist Jane Birkin da.
Stimmt.
Und sagt irgendwie
Kate
so,
Beckinsale.
Jessica Biel und sagt so, oh, schön, ach, dass ja, du wach bist. Und gut, dass wir es geschafft haben und so, und er will sie dann kurz küssen und dann sieht er seine Hand und sagt dann...
Nee, er sieht ihre Hand.
Ja, sagt er, also meine ich, er sieht dann ihre Hand.
Na, nur weil du gesagt hast, er sieht seine Hand.
Achso, ja, er sieht ihre Hand und ihre und seine Hand haben ja die gleiche Narbe, weil er irgendwann festgestellt hat, er hat dann nicht sich eine Schraube, sondern sie sind da beide durchgeschossen worden. Auch eine gelöschte Erinnerung, die er irgendwie erfährt, was die beiden dann verbindet, oh wow. Und er sieht dann, dass diese Jessica Biel keine Narbe in der Hand hat und dann sagt er, Moment, du hast keine Narbe und boxt sie sofort weg und dann hat sie auch so einen Kopfmaskenkragen, wie er den am Flughafen kurz hatte. Weil
ja, aber diesmal quasi ein Hologramm ist und kein einzelner Roboter.
Nee, ja, ist ja bei ihm am Flughafen auch ein Hologramm.
Ja, aber nicht im ersten Teil.
Nee, aber jetzt im zweiten Teil hatte
er.
Auch da wieder, übrigens war der Gag, da nochmal ganz kurz, im neuen Film, die Flughafenszene, ist auch wieder, dass er nur die falsche Antwort geben kann auf irgendeine Frage, obwohl er jetzt so einen Hologrammhelm hat, ja, bei dem er selber spricht. Also jetzt macht es noch weniger Sinn. Diese Szene ist einfach.
Also er kann wieder sagen, 2 Wochen.
Ja.
Und als er ihn dann fragt, irgendwie sind sie Vergnügen oder Arbeit hier oder so, sagt
danke.
Danke.
Ja.
Und das ist natürlich eine Frage, mit der am Zoll keiner rechnet, muss man ehrlicherweise sagen. Wirklich, ne?
Also diese Szene macht im Original und im Remake ist es ein nicht enden wollender Quell meines Hasses.
Deswegen wiederum auch eigentlich ein schönes Callback.
Absolut. So, und jetzt hat aber Kate Beckinsale diesen Hologrammhelm auf und hat sich als Jessica Biel ausgegeben und deswegen prügelt er sie da aus dem Notarztwagen raus und dann geht die Tür auf und dann sieht er die Welt jetzt nach der Explosion des The Falls, wie alle versuchen aufzuräumen und wieder zu reparieren und so. Und trifft dann auch die echte Jessica Biel wieder. Und dann kommt eben diese Szene, die du gerade erzählt hast, diese Abschlussszene. Wie hat er dir gefallen, auch im Gegensatz zum Original?
Ich fand beide gut. Ich fand beide nicht sehr gut.
Welchen fandst du besser?
Ich fand den ersten als quasi Drehbuch besser. Und mit den Ideen und fand den zweiten aber optisch besser. Also der zweite hat mir mehr Spaß gemacht zu gucken, weil ich wirklich diese großen CGI-Technik-Sachen einfach mag.
Ja.
Und ich finde auch, der zweite hatte ein paar bessere Zukunftsideen, was der erste, glaube ich, aus Budgetgründen nicht haben konnte.
Ja.
Ich habe das Gefühl, der erste hat es mehr darauf angelegt, dass wir denken, es ist ein Traum gewesen, und der zweite mehr, dass wir denken, es ist Realität gewesen.
Ja. Ich liebe ja Colin Farrell. Ich bin ein großer Colin Farrell-Fan. Colin Farrell ist eines meiner drei großen Man-Crushs auf diesem Planeten. Ich gucke mir den immer gerne an, weil das einfach, wie ich finde, ein schöner Mann ist. Aber ich finde dieses Remake, ich finde es als Remake scheiße und ich finde es auch als Film scheiße. Also ich finde das Original...
Haben auch alle gehasst.
Ich finde das Original viel besser, weil das Original, wir haben ja darüber gesprochen in der Folge, wo wir über den ersten Teil gesprochen haben, hat noch so satirische Anklänge, war ja als Satire gedacht, ist dann nicht ganz eine Satire geworden, aber hat so satirische Anklänge, und das geht dem zweiten Teil ja völlig ab. Der ist ja, der will ja so eine ernsthafte, grimmy Future Vision sein, die so ein bisschen so Dystopie, Gesellschaftskritik übt, aber die ja überhaupt gar keine satirischen Elemente mehr hat. Da ist ja alles ernst, grimmig gemeint, und das finde ich völlig unangemessen und das finde ich auch völlig doof. Und deswegen, mir macht es halt, das Lustige ist, das ist einer der großen Unterschiede zwischen uns. Für dich sind Filme halt total unterhaltsam, wenn die Eye-Candy bieten, wenn du da was siehst, in das du dich verlieren kannst, wie bei auch Herr der Ringe und so weiter und so fort. Und mich, für mich.
Wenn mir andere Welten gezeigt werden.
Genau. Ja. Und mich machen Filme einfach sofort wütend, wenn die Handlung scheiße ist und wenn das Drehbuch scheiße ist. Da raste ich aus.
Kein Problem mit.
Und der Inhalt irgendwie nicht stimmt. Und deswegen ist das, der hat mich echt super, also ich bin auch wirklich eingenickt zwischendurch, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, weil alles so, bräsig.
So ein Wutnickerchen.
Ja, weil alles so bräsig, klassisch langweilig ist.
Ja.
Und überhaupt gar keine, weil was der erste Film war, egal wie trashig der auch ist oder war, also er wurde ja damals auch schon ein bisschen als trashig wahrgenommen.
Ja.
Aber er ist auf jeden Fall originell. Und dieser neue Film will originell sein und ist es halt gar nicht. Es gibt nichts Originelles in diesem Remake.
Das stimmt. Der neue Film ist für mich übrigens 1:1 vom Gefühl her Minority Report.
Ja. Ja, es gibt auch kein Roboter-Design, das ich nicht so ähnlich schon irgendwo gesehen hätte.
Das war sehr AI-mäßig.
Genau, die Umgebung erinnern an Blade Runner. Ich habe das alles schon mal gesehen, was da passiert.
Außer The Fall.
Aber selbst da denke ich sofort an The Core irgendwie und so. Also es ist, ist echt, also das Remake kann man sich volle Kanne sparen, finde ich. Kann man sich total schenken. Da gucke ich mir lieber Bilder von Colin Farrell an.
Also ich gebe dir insofern recht, dass der erste besser ist, dass ich auch finde, den ersten kann man ruhig gesehen haben, weil er auch, es ist ja wirklich ein Kultfilm und er hat ja auch viel getan für Tricktechnik und CGI, also oder vor allen Dingen mit diesen Dingen.
Ja.
Und der ist viel zitiert und das ist quasi, wenn man so Filmfan ist, ist es schon cool, den gesehen zu haben.
Ja.
Und da braucht man die neue Version wirklich nicht sehen.
Ja.
Also es gibt keinen Grund, den neuen zu sehen. Das stimmt. Er hat mich jetzt nicht so genervt wie dich und auch nicht so wütend gemacht wie dich, weil ich hatte Sachen zum Angucken.
Ja.
Aber den braucht kein Mensch. Das stimmt. Ich finde auch den alten nicht so toll.
Ja.
Aber ich finde, dass man, wenn man sich eben wirklich sehr viel mit Filmen beschäftigt, sollte man sich den ruhig mal angucken.
Ja.
Das wäre jetzt so. Also das Remake hat vor allen Dingen keiner gebraucht.
Ja.
Das finde ich aber bei den meisten Remakes so. Wobei ich würde mich trotzdem über ein Harry Potter Remake freuen, aber das ist eine andere Geschichte.
Harry Potter Remake, die sind doch gerade letztes Jahr fertig geworden, die Filme. Da willst du jetzt schon wieder ein Remake haben.
Ja, und jetzt könnte man so viel mehr machen mit so CGI und so.
Das ist ja wirklich, also so ein nahes Remake, das ist doch der Hammer.
Ja.
Ja.
Was soll ich sagen? Also vom ersten Film ist es schon eine Weile her.
Ja, klar, aber.
Ja, Nils.
Maria.
Die beiden sind auch nicht so weit voneinander entfernt. 22 Jahre.
Wie? 22 Jahre?
Zwischen Total Recall und Total Recall. Von 1990 bis 2012. Sind 22 Jahre, Nils. Ja.
Aber der erste Harry Potter und der letzte Harry Potter sind keine 22 Jahre auseinander.
Nö, 10. Aber der letzte Harry Potter war auch nicht letztes Jahr.
Aber. ich finde, es gibt ein paar gute Remakes. Ich mag das Psycho-Remake ganz besonders. Das ist immer mein liebstes Remake.
Ich kenne nur den Original.
Können wir vielleicht auch mal gucken?
Nö.
Okay. Dann nicht.
Das zweite ist doch bestimmt auch wirklich ein bisschen fies.
Nee, das Tolle an dem Psycho-Remake, das ist ja Gus Van Sant. ganz toller Regisseur. Und der wollte wissen, wie Hitchcock das gemacht hat und hat deswegen versucht, Einstellungen und Bilder eins zu eins nachzuempfinden und nachzustellen. Also es ist sozusagen ein sehr technikaffines Remake. Da sind, glaube ich, nur 15% eigene Einstellung und der Rest ist alles vom Original übernommen. Das ist so wie das Coveralbum von Weezer.
Ja.
Das fand ich so toll.
Ich verstehe.
Und Vince Vaughn ist tatsächlich ein toller Norman Bates.
Oh, das glaube ich sofort.
Ja.
Vor allen Dingen, wir haben ihn doch letztens mal in so einem uralten Film als Bösewicht gesehen.
Stimmt, na stimmt.
Da fand ich ihn auch als Bösewicht schon sehr gut.
Ja.
Ich wollte gerne noch eine E-Mail vorlesen abschließend.
Okay.
Sind wir fertig mit dem Film, ja? Ne?
Ich glaube, wir sind fertig mit dem Film.
Jemand hat uns zum Star Trek Dezember geschrieben, der ja schon ein bisschen her ist.
Ja.
Aber das wollte ich gerne vorlesen, weil ich das wirklich sehr, sehr zauberhaft
finde. Also jetzt zum Schluss nochmal ein bisschen Housekeeping.
Ja.
Ja, okay.
Frauke schreibt. Liebe Maria, lieber Nils, danke, dank euch hatte ich vorgestern einen sexy Traum mit Data. Ich dachte, das nehme ich mal als Anlass, euch zu schreiben. Ich habe mich vor 2 Jahren riesig über den Harry Potter Dezember gefreut. Als Maria letztes Jahr dann verkündete, dass diesmal alle Star Trek Filme besprochen werden, war ich weniger begeistert. Weil ich euch aber einfach gerne in meinen Ohren habe, habe ich mir alle Folgen angehört, ohne auch nur einen dazugehörigen Film gesehen zu haben. Nach euren Erzählungen fand ich die Vorstellung ganz unterhaltsam, es euch gleich zu tun und in geselliger Runde die Filme nachzuholen. Parallel begann ich aus einer Weinlaune heraus, Next Generation allein auf Netflix zu schauen. Ich habe mich amüsiert über den 80s Trash-Faktor und das Tech-Gequatsche. Am Ende der ersten Staffel merkte ich aber, dass es mir immer weniger Spaß machte, mich darüber lustig zu machen. Die Geschichten, die Charaktere, das Setting, alles wuchs mir richtig ans Herz. Inzwischen habe ich sowohl die Serie als auch die Filme durchgeschaut, habe einen Rerun gestartet und schaue jeden Abend vorm Schlafen noch 1 bis 2 Folgen, habe mir diverse Videos und Podcasts reingezogen, habe inzwischen sogar ein wenig klingonisch drauf. Ich möchte euch von Herzen danken. Star Trek macht mir so eine große Freude, aber ohne euch hätte ich dieses Fass sicher nie aufgemacht. Next Step wäre dann Lindy-Liebe, aber an dem Punkt bin ich noch nicht. Liebe Grüße, Frauke.
Da freust du dich, ne? Dass wir einen Dreck kreiert haben.
Ja, ist das nicht toll? Ich bin so gerührt. Das ist so gut. Und liebe Frauke, lass mich dir sagen, lass das mit Lindy. Du und ich werden das für immer hassen. Ich freue mich darüber so doll.
Wir haben ein Monster erschaffen, Maria.
Nein. Mit Lindy, meinst du?
Nee, ja. das wär ein Trekkie. Wir haben einen Trekkie gebärt.
Ist toll.
Ja.
Wir Trekkies sind die Besten.
Aber sie muss halt jetzt Discovery gucken und einsehen, dass Lorca der beste Kapitän ist, der jemals eine Enterprise befehligt hat.
Lass es mich in den Worten der Lindy sagen.
3000 Mark.
Deine Worte verletzen mich nicht mehr. Dein Spott verletzt Dein mich Spott. Nicht mehr. Ich finde das einen guten Satz übrigens.
Ja,
Dein Spott verletzt mich nicht mehr.
Na, find ich auch
und es sind 2000 Mark. Jetzt konzentrier dich bitte ein bisschen.
Es gab mal eine Single, die hieß, glaube ich, 4000 Mark, oder? Das war ein guter Song. Naja, wie dem auch sei, liebe Freunde, falls ihr ähnliche Erweckungserlebnisse habt, falls ihr sagt, dank euch bin ich jetzt Total Recall-Fan und gucke jeden der beiden Filme abwechselnd zum Einschlafen.
Es wäre dann eher trotz uns, anstatt dank uns.
Ja, oder dank euch bin ich jetzt eben Lindenstraßen-Fan oder ähnliches. Dann könnt ihr uns das gerne schreiben, so wie Frauke das getan hat, unter folgender E-Mail-Adresse.
vimav@poolartists.de.
Und ihr seht, wenn es uns besonders rührt, dann lesen wir es auch besonders gerne vor. Und falls ihr öffentlich dazu stehen wollt, dass ihr jetzt Weltallserien gerne guckt, nur weil ihr uns mal zugehört habt, dann könnt ihr das tun unter unserem Twitter-Account @vimavwarweg.
Weil Vimav schon weg war.
Und da dann es in die ganze Welt hinausbullen, ne, was euch jetzt so begeistert und was ihr so schön findet. Und ich bin auch relativ, ich weiß nicht, ob ich froh bin, aber eigentlich finde ich es ein bisschen gemein, dass Frauke am Anfang der Mail damit getriggert hat, dass sie einen Sextraum mit Data hatte und wir nicht mehr darüber erfahren.
Nils ist auf Twitter @Nielsenburger und da könnt ihr ihm diese Träume gern schicken. Kann ich übrigens voll nachvollziehen.
Ein Sextraum mit Data? Ich hätte immer Angst, dass diese goldene Farbe so abfärbt und so und irgendwie und diese Kifferaugen von ihm, das ist doch irgendwie ungeil.
Ich hätte mit Data auch Sex gehabt.
Aber was kann der denn? Geile. Was?
So, also laut Star Trek
ja.
Ist er sehr gut im Bett.
Ah ja. Aber wäre nicht geiler hier mit dem Cyclops oder wie heißt er nochmal mit der Brille?
Wow.
Jordi LaForge.
Ja.
Wäre es nicht mit dem geiler?
Wieso?
Weiß ich nicht. Vielleicht ist er irgendwie besser im Bett. Oder Worf?
Nee, das, da hätte ich Angst.
Nee, aber er hat wahrscheinlich so Klingonenpenis, dann wahrscheinlich so Widerhaken.
Ja, bestimmt. Bestimmt. Die jaulen dann so wie Katzen. Ja.
Da ist dann Sex auch ein gewalttätiger Akt.
Ist es ein bisschen. Klingonensex fängt immer so ein bisschen mit einer kleinen Prügelei an.
Ja.
Auch überhaupt nicht problematisch.
Aber das ist ja gar nicht schlecht. Aber das ist ja gar nicht schlecht. Das kann ja ganz schön sein. So ein Raufen und dann so ein Übergang. Wenn man da so einen fließenden Übergang findet, why not?
Ed Nielsenburger ist sein Twitter-Handle und darüber könnt ihr mit ihm gerne weiter diskutieren.
Sehr gerne. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder hier bei eurem Lieblingspodcast und dem Lieblingspodcast der SeaWorld-Bediensteten, Angestellten meine ich.
Wow.
Bis dahin.
Damit meinst du die Fische.
Ja. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.
Tschüss.